Airway Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch.
Alles Neue macht der Dezember. Last Story bin ich immer noch nicht ganz durch, wenn ich nach wie vor hammel. Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommen.
Johannes als überzeugter Alkoholiker nichts trinkt.
Wir gar nicht. Gerade. Ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachte ich so Kamel.
Wir trinken gerade kalte Muschi.
Wenn's klappt, ja, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar.
Du im Kühlschrank.
Ja,
wollen wir heute einfach.
Ich hab jetzt so Bock auf.
Verpiss dich.
Naja, die Botschaft kam rüber, glaub ich. Alles neu.
Airway Gamescast, wir sind gerade für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer runden Ausgabe des Airway Gamescast, nämlich zur 180. Und da wir das natürlich feiern wollen, haben wir eine ganz illustre Runde von
Nichtwissenden
Sprechern dazugeholt. Und zwar fangen wir erstmal erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Johannes.
Deswegen hast du dich auch immer als erstes vorgestellt, ne?
Ja, Johannes, ja, ist mit dabei. Guten Morgen. Dann Robert Buch.
Hier ist das Vergnügen.
Ja. Genau.
Hier und? Ist das große Mahnmal Alexander Kappa, der schon mal wieder einen Rüffel an Johannes verteilt, dass man in einem Podcast, der möglichst zeitlos wirken soll, nicht guten Morgen sagt, du Arsch.
Das ist in der Tat richtig, Kappi. Da sieht man diese ganze Professionalität, genau, die Herr Kappa mit in diesem Podcast bringt.
Aber
weil
wie
die
gesagt,
Leute hören ihn ja nicht morgen.
Ich habe jetzt schon einen harten. Es ist geil.
Ja,
schön, dass ich gerade wieder da bin.
Ja. Du dürfte auch der Einzige in dieser
Aber Woche ich sage auch abends guten Morgen. Also es ist doch völlig egal.
Was heißt denn das bei dir? Du hast einen harten.
Weil ich cool denn, bin, Mensch.
Das Rücken
ist so
wehtut,
unsere, weißt du, so in der jugendlichen Szene, da redet man so. Ich meine, du weißt es nicht.
Er merkt das einfach nicht. Das ist so. Du kannst dann am Ende, wenn du den nochmal hörst, mal zurückspulen und darüber nachdenken. Dann kannst du das aufschreiben.
Ich höre nichts wegen des
Mikrofons. Gut.
Gut, liebe Leute.
Das war's auch schon
das wieder. Das war's. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Besseren Witz kriegen wir nicht mehr hin.
Nee. Ja. Ab jetzt wird's nur noch schlechter. Es gibt einige Spiele, über die man erstmal reden kann, die man so gespielt hat. Aber ich frage euch vielleicht erstmal gerade wieder, Kappi und Robert, ob ihr so in letzter Zeit, in den letzten Wochen irgendwas gespielt habt, was euch besonders erwähnenswert
also,
erscheint.
Also zuerst einmal muss ich ja mit einem Gerücht aufräumen. Das finde ich auch übrigens sehr schön. Ihr habt es ja mitbekommen, ich mache jetzt wieder ein bisschen mehr für Area Games, habe einen Test geschrieben. Und es ist so schön, wie man von der Area Games Gemeinde so warm empfangen wird. Also, ey, kapiert dein Studium aufgehört.
Hab ich doch reingesagt.
Danke für euer Vertrauen.
So
ja. Und,
das habe ich in der Uni auch gleich gelesen und gesagt, gut, können wir jetzt matrikulieren.
Ja, danke an euch. Ich bin jetzt wieder arbeitslos. Nein, tatsächlich studiere ich immer noch, aber ich bin in der Examensvorbereitung und da hat man erfahrungsgemäß am wenigsten zu tun. Nee, ich habe mir einfach mal gedacht, ich muss ein bisschen mal wieder rauskommen aus der Juristerei bzw. aus der Bibliothek. Und da das mit Robert Buch sehr gut klappt und wir eh die ganze Zeit zocken und uns gedacht haben, mein Gott, dann lass uns doch einmal das Dämliche, was wir sonst immer nur in die WG-Wände blasen und andere Sachen auch und was und eh nur unsere taubstumme Nachbarin hört, dann blasen wir das auch einfach mal raus in den Äther der Area Games Welt und da deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch wieder ein bisschen mehr und deswegen habe ich dann auch angefangen, mal wieder einen Test zu schreiben über so große Granaten wie Omerta.
Ja.
Exzellentes Spiel. Genau, das habe ich gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht, ihr habt es ja wahrscheinlich in meinem Test gesehen und genau, also das wollte ich jetzt erstmal mal als Prämisse vorausschicken.
Wie lange
hast du
das noch gespielt? Ich konnte das einfach nicht spielen mehr, sobald man diese Echtzeit Strategie, rundenbasierte Kacke hat,
ja,
weil das schien mir so konzeptionslos.
Ja,
ich hatte nie das Gefühl, dass die, also wie bei XCOM, sich entscheiden konnten, wir machen jetzt rundenbasiert und wir machen Echtzeit, weil dieses komische Schießen mit dem Fadenkreuz ist ja so halb Echtzeit.
Genau.
Also da schießt du ja mit dem Trigger. Aber das ist halt so völlig ungenau und ob du hinter einer Kiste stehst oder nicht und so, das hat so alles gar keinen Einfluss.
Also es war also wirklich gänzlich bescheuert, aber dieses Kampfsystem, es erinnert ja so ein bisschen an Jagged Alliance,
ja,
also da würde ich ja eher die Parallele ziehen und das mit diesem Fadenkreuz
halt im Jahr 2012, nicht wie du 1987.
Ja, aber
wo man noch Jagged Alliance gesagt hat. Ne?
Ja, stimmt.
Hallo, es gab letztes Jahr ein Jagged Alliance.
Ich wollte gerade sagen, und das habe ich ja auch gespielt. Und das hat das dann auch richtig gemacht. Also ich fand das damals ganz gut und das hätte ich mir auch eigentlich gewünscht, dass sie, wenn dann dieses Kampfsystem benutzt hätten, weil das hätte eigentlich eher zu diesem Universum so gepasst, aber dieses XCOM-Ding, ich glaube, die haben das natürlich einfach nur genutzt. Die Fachpresse hat das ja auch gerne aufgenommen, so wie es Fachpresse gerne macht, indem sie halt sagen, XCOM mit Gangstern. Ja. Da hast du einfach diese ganzen uninformierten Kretins einfach bemerkt, die einfach gedacht haben, so egal, das zieht.
Diese fürchterliche Fachpresse.
Ja, ja, und das hat halt nichts mit XCOM zu tun. Auch das mit diesem, dass man dann sein Fadenkreuz dann da dann genau erzielt, das ist im Endeffekt einfach nichts anderes. Es ist völlig egal, wo
na,
man
halt gezielt hat. Na halt, mein lieber Herr Kappern, das XCOM-Spiel aus dem letzten Jahr hat zu einer Renaissance des Rundenstrategie-Genres geführt, was davor jahrelang tot war, weil jetzt kommt nicht wieder mit deiner Fire-Emblem-Scheiße an, weil das sind alles immer
noch japanische Nischen. Ich frage mich eigentlich, welche Renaissance jetzt stattgefunden hat. Ja, Omerta, Ende.
Nein, aber das XCOM war bei vielen Listen Spiel des Jahres oder so. Und das jemals ein rein rundenbasiertes Spiel, was noch vom Anspruch her fast so wie so ein 90er-Jahre-Titel so stark
baut in der darauf auf,
halt, Publikumsgunst
ja, aber das hatten wir auch bei Red Dead Redemption oder Portal oder so. Deswegen gibt es jetzt trotzdem nicht mehr Western- und Portalspiele.
Ja, mit Portal ist natürlich auch ein bisschen schwer zu wiederholen. Ja,
aber naja, doch, also es gab schon ähnliche Spiele.
Ja, bestimmt Rätselspiele gibt es eigentlich
ziemlich. Wenn man sich da mal ein bisschen
Quantum umgeschaut Conundrum hat. Quantum Conundrum zum
Beispiel. Genau.
Antikspiel. Ja, so, jetzt haben wir drei genannt und das war's.
ja, da sind wir aber immer noch nicht über Rundenstrategie.
Nee, aber Renaissance insofern.
Hat es, ich würde sagen, XCOM hat Rundenstrategie für eine breitere Masse wieder interessant gemacht.
Ich glaube weniger. Ich glaube weniger.
Ich glaube eher mehr.
Ich glaube eher, dass das, also zum einen, wie gesagt, haben wir ja schon das Jagged Alliance im letzten Jahr gehabt für den PC.
Keinen interessiert hat.
Ja, was schade ist, weil es ein guter Titel war. aber was ich ganz schön finde, ist, ich glaube, das Spiel hat insofern ein Statement abgeliefert oder ist halt in der Games-Welt insofern angekommen.
Was heißt hier in der Games-Welt?
Dass die Leute
Werbung für die Konkurrenz machen.
Nein, nein, jetzt wollte ich eigentlich was in der Spielewelt, ja, ich bin halt so krass veranglistiziert, weil wir haben halt nur Case Law, weißt du. Ja.
Deswegen sagt man auch Games-Welt.
Und zwar und, nee, als dass, glaube ich, die Leute einfach wieder Lust haben, sich mehr mit einem Spiel zu beschäftigen, weil ich glaube, das drückt ja dieses Spiel so ein bisschen aus. Weil ich meine, selbst du, Herr Laschewski, Herr Vogt,
nur noch Vogt.
Genau, stimmt, du hast ja die Eier auch abschneiden lassen.
Ja.
Der sich ja sonst eher so mit so viel Gutspielen wie ein Fable oder sowas eigentlich vergnügt, wo man ja nicht viel können muss.
Oder kommen wir ja noch.
Der hat trotzdem dieses Spiel gespielt.
Finde ich auch.
Und ich glaube, die Spiele gehen einfach, und das zeigt ja auch dieser ganze Call of Duty-Scheiß, die Leute haben auch trotzdem keinen Bock mehr. Mittlerweile verkauft sich ja immer noch relativ gut, aber eben auch nicht mehr ganz so gut wie früher.
Aber Ni No Kuni verkauft sich auch super und es ist nur wirklich kein Casual-Spiel.
Ja, das mag ja sein. Aber ich rede einfach nur davon, dass ich glaube, der Trend geht wieder dahin, dass die Leute sich mehr mit Spielen beschäftigen wollen. Also, dass dieses, wir nehmen euch alles ab und alles passiert nur noch vollautomatisch.
Also zum Teil, ich würde sagen, bei der richtigen Gamer-Gemeinschaft, würde ich sagen, ist das schon so ein Anspruch, weil du hörst ja jetzt immer mehr so, boah, Call of Duty ist immer das Gleiche, was du früher nie gehört hast. So, aber so irgendwie seit 2-3 Teilen hörst du das ja nur.
Genau.
So seit Modern Warfare 3 oder so hat da irgendwie keiner mehr Bock drauf, trotzdem kaufen sie es alle.
Genau.
Und das sind dann auch so Spiele, ich meine...
Doch immer mehr, glaube ich. Also selbst in Black Ops 2 hat sich wieder mehr verkauft als die Vorgänger.
Ja, und du hast ja auch Spiele wie Dark Souls oder so, ja? Also genau. wirklich Sachen, wo du dich halt auch reinfuchsen musst so ein bisschen, was so Tiefgang hat, Ni No Kuni, XCOM, aber ich glaube, das zielt wirklich dann hauptsächlich auf die Kernspielergemeinschaft. Ja, kannst aber, glaube ich, mit dem ganzen
aber wenn du jetzt natürlich schon so
eben Massenvolk hast, halt noch mehr Geld machen.
Die Frage ist
natürlich, die sind immer noch erfolgreicher, leider.
Es ist so eine Art große Nische irgendwie,
finde ich. Du musst ja auch einfach eine kritische Masse erreichen. Also du kannst ja nicht mehr sagen, so Dark Souls, 2 Millionen verkaufte Exemplare oder 3 Millionen, das ist jetzt so, das reicht. Also du willst immer am liebsten 5 oder 6 Millionen haben.
Ja, das finde ich aber immer behindert.
Aber
ja,
das ist immer behindert. Mir geht es ja nur um die Sensibilisierung und das hat ja eben auch die Fachpresse zum Glück gezeigt, dass halt auch die sich damit beschäftigen wollen. Also dass die das auch würdigen, dass man sich auch mal ruhig mal da hinsetzt und sich Gedanken machen muss. Was mache ich jetzt als nächstes? Und das finde ich halt ganz schön. Da, ich bin ja eh so ein Freund davon, der sich halt eher mit Spielen beschäftigt. Deswegen halt auch in Anführungsstrichen Hardcore-Games. Mein Gott, wenn man mal guckt, was man früher gespielt hat, das waren Hardcore-Games. Ja? Was man einfach so hingenommen hat. Ich meine, ich spiele jetzt mal, ich weiß noch, als Robert und ich so mal so durch die Xbox da so geschaltet haben, was wir so an Arcade-Games hatten, und dann haben wir dieses Star Wars-Spiel gespielt. Wir haben das 5 Minuten gespielt und dachten, was passiert hier?
Ach, du meinst Super Star Wars.
Super Star Wars, genau. Was passiert hier? Und Mann, sind wir schlecht und sind nach 5 Minuten, wo man denkt, was sind wir eigentlich für Weicheier geworden? Sodass ich mich freue, dass, wie gesagt, der Trend da jetzt hingeht. Das ist jetzt, ich glaube, es muss nicht zwingend irgendwelche rundenbasierten Spiele sein.
Naja, Moment.
Das hat besonders gut geklappt jetzt.
Ich finde, das spricht was an, was sehr in die Richtung Tomb Raider geht. Also ich finde, dadurch, dass Spiele jetzt mittlerweile wirklich ja im Mainstream angekommen sind, was sie noch nicht waren zu Zeiten von Super Star Wars. Von Zeiten von Super Star Wars, wo es Super Nintendo und Mega Drive und sowas gab, da war das ja schon eher so, dass Spiele eigentlich wirklich eher Kinderspielzeug waren oder für Jugendliche halt. Ja. Aber das waren wenig, also ich kenne da, damals gab es wenig Erwachsene.
Falls ihr uns nicht mehr hört,
dann war die Ansage auch besonders gut.
Ja,
als ihr uns jetzt nicht mehr hört.
Ja, echt krass. Ja. Das ist ja auch vielleicht witzig dann.
Jetzt, wo es im Mainstream angekommen ist, haben wir folgendes Problem. Es spielen sehr viele mehr Leute, die aber vielleicht gar nicht mehr so intensiv spielen können oder wollen. Die sind das auch gar nicht gewohnt, weil sie kommen ja von ihren iPad- und iPhone-Spielereien, die ja immer so schön anspruchslos im Bus zu spielen sind. Und da komme ich jetzt zum Thema Tomb Raider. Und zu der Wertungsdebatte und zu den unterschiedlichen Meinungen. Der Florian, der jetzt nicht beim Podcast dabei ist, aus dem ganz einfachen technischen Grund, dass wir nur 4 Headsets anschließen.
Beziehungsweise weil er eine andere Meinung hat als du.
Und weil er eine andere Meinung hat als ich, was natürlich ausschlaggebend war.
Also du bist quasi also das Nordkorea unter den...
5 Headsets hätte man holen können, aber ja, eine andere Meinung mag ich nicht. Bei Tomb Raider ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man das Spiel, Spiel gespielt...
Ja. Sehr schön, Johannes, das ist dein Wortbeitrag.
Entschuldigung.
Tomb Raider hat mir die 14, 15 Stunden gespielt, hat mir super viel Spaß gemacht. Wenn man es allerdings gerade nicht mehr spielt, könnte man sehr, sehr viel Kritikpunkte an dem Spiel finden. Zum Beispiel auch, dass das Spiel etwas ist, was überhaupt nicht in die Tiefe geht, was du zum Beispiel immer gerne abforderst von Spielen. Ja. Das Tomb Raider ist im Grunde ein normaler Third-Person-Shooter, noch nicht mal ein Deckungsshooter, weil so richtig in Deckung gehen, das kann sie ja kaum, sie geht so automatisch in Deckung. Aber das
funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, aber das heißt nicht dieses, wie bei Gears of War, dieses die Deckung ansaugen, so mit dem Trigger.
Nö, ist aber auch, also, ja klar.
Und die Gegner werfen halt extrem viel Dynamitstangen und sowas.
Das stimmt.
Die Deckung auch nicht lange aktiv bleibt. Wobei das fand ich zum Beispiel, ich fand die ganze Schießereien bei Tomb Raider nie so nervig wie bei Uncharted. Bei Uncharted fand ich die Gegner immer viel aggressiver und viel schwerer.
Also waren auf jeden Fall schwieriger.
Ja. Genau.
Kommen die da eigentlich in gleichen Massen wie bei Uncharted? Also so
Armeen? Ja, ähnlich. Okay. Ähnlich. Aber nicht ganz so schlimm. Also zum Beispiel bei Uncharted, ich weiß nicht, 3 oder so zum Beispiel, wenn du da in diesem untergehenden Schiff bist oder so, weißt du, dann bist du ja in diesem Theatersaal. Hm. Boah, das dauert ewig. Da hast du fast nur eine halbe Stunde lang Welle für Welle von Gegnern, die erst bist du hinten, so dann bist du vorne, dann bist du hinten. Dann bist du später in der Wüste, dann läufst du durch einen Kaff nach dem anderen, hast immer Gegner nach Gegner. Der große Vorteil bei Tomb Raider gegenüber Uncharted, finde ich, Uncharted ist natürlich abwechslungsreicher, arbeitet aber immer so seine Setpieces ab. Boah, wir sind jetzt hier in Istanbul, wir sind jetzt hier in irgendwo, was weiß ich, in Nepal.
Wir brauchen Vulkan, oder so. Wir brauchen Schnee, wir brauchen Gräser.
Genau, wir brauchen jetzt ein Schiff, wir brauchen jetzt ein Hochhaus.
Sind aber auch die Schießereien so ein bisschen inszeniert. Also es ist schon ein bisschen abwechslungsreich. Du hast immer mal so andere Szenarien, dass du da so im Nebel kämpfst, dann musst du wieder im Wasser schwimmen oder so. Das verändert das Gameplay ja schon.
Ich finde, durch die Tatsache, dass egal wo du bist auf der Welt, du immer dieselben Schießereien gerätst, wirkt das bei Uncharted unglaubwürdiger als bei Tomb Raider, wo du auf dieser Insel mit diesen ganzen Verrückten bist.
Ja,
wo du halt weißt, so irgendwie, die sind halt hier überall. Das fühlte sich ein bisschen homogener an. Aber trotzdem, du spielst halt, ich nenne das mal, das kennt man ja aus dem Umgang mit Behinderten, Tomb Raider ist total barrierefrei.
Ich finde es übrigens schön, dass du innerhalb einer Minute Homo gesagt hast und Behinderte.
Ja.
Was fehlt jetzt eigentlich noch?
Nee, wer der dich ständig anguckt? Was soll das?
krasser.
Nee, also ich dass du deine Konter heute eigentlich so...
Ja,
was scheißt du denn jetzt?
Wenn das deine Witze sind...
Der war
also das ist so...
Nee, dieses Barrierefreie und... Jetzt kommt was.
Barrierefrei, schön.
Jetzt kommt etwas, was vermutlich viele auch die Tomb Raider gegenüber negativ eingestellt sind, nicht mögen, weil sie sagen, das Spiel hat keine Tiefe. Das Spiel fängt eben an, so einen Survival-Aspekt ganz kurz anzureißen, indem man da mal 1, 2 Tiere tötet. Danach sind die völlig unrelevant, es sei denn, man sucht irgendwie noch Erfahrungspunkte oder wir Achievements haben.
Unrelevant oder irrelevant?
Irrelevant und unrelevant.
Übrigens, wenn ihr mal richtig gut Tiere töten wollt, müsst ihr Kabela, den das Hand spielen.
Also so eine Sache führt das Spiel ein, aber frühstückt das total danach wieder ab. Diese ganze Verletzlichkeit von Lara ist spätestens nach einer Stunde Geschichte, weil danach wird sie einfach zur Profikillerin.
Ja.
Und was mir super Spaß gemacht hat, weil ich fand ihre Badass-Attitüde extrem
das
geil.
Ist so, das ist einfach so, das ist das Stück langsam Survival, nicht das Castaway-Survival. Ja? Das ist einfach, sie muss dann halt sich durchkämpfen. Ich finde das voll geil, dass sie einfach, du merkst, sie ist in dieser Situation, sie muss jetzt einfach pumpen. Sie kann nichts anderes machen. Und ich finde, da wirkt es trotzdem noch verhältnismäßig glaubwürdig, auch wenn sie so viele erschießt. Aber am ersten sagt sie so, naja gut, ich hatte keine Wahl, aber sie hat ja sonst auch keine Wahl.
Ja.
Von daher, dann macht sie es dann, es lohnt sich ja nicht mehr, jetzt irgendwie noch 15 Stunden weiter zu jammern.
Weil es krass
und sie leidet ja trotzdem unter diesen ganzen Verletzungen. Sie kriegt ja immer irgendwie auf die Fresse. Das ist ja noch schlimmer als bei Uncharted.
Genau.
Das ist irgendwie voll geil.
Und das finde ich halt, das hat mich auch so super motiviert. Und mich hat das vor allem so eher an Max Payne erinnert. Bei Max Payne, bei dem ersten, da ist es so, dass du am Anfang durch diese Geschichte, dass deine Frau und dein Kind umgebracht worden sind, so emotional geladen bist, dass es dir so richtig Spaß macht, dich durch diese ganze Wellen von Gegner durchzuballern.
Auf der anderen Seite so heutzutage, wenn das passieren würde, ich meine, bei den ganzen Alimenten, die man sonst zahlen muss, also da ist das ja eher...
Aber bei Tomb Raider war das genauso. Dadurch, dass die so viel einstecken muss, dass du so ein bisschen so emotional mit ihr so ein bisschen mitleidest, ist es so extrem befriedigend, dann einfach dich halt so durchzumetzeln. Wobei man natürlich schon sagen kann, in gewisser Weise übertreiben sie es natürlich auch. Sie hat ja krasseste Finishing-Moves. Also die kannst du ja auch noch freischalten. Und je nachdem, wenn du zum Beispiel mit der Schrotflinte oder mit der Pistole, dann wenn die so halb angeschossen sind, dann kommt ja dieser Y-Knopf, dann reißt sie manchmal auch, nimmt den Pfeil und reißt ihn so im Bauch und zieht ihn dann hoch und so. Also sie ist dann wirklich so wie bei Far Cry 3, ich weißt
finde,
du?
Ich finde, das hat trotzdem immer noch so was Verzweifeltes. Weißt du? Auch so, wenn sie mit dem Stein dann zuhaut oder so. Das ist immer noch so ein bisschen, also sie kämpft halt wirklich um Überleben und das finde ich echt geil.
Also was ich zum Beispiel auch ganz sympathisch an dem Spiel finde ich auch, dass man mal wirklich kein Problem hat, dass man hier eine Frau steuert. Also ich meine, man hatte das ja früher, war es ja bei Tomb Raider so, sie hatte getitten und deswegen sollte ihr auch nur ein bisschen rumspringen und ist halt besonders athletisch und dass sie da jetzt zwar irgendwelche Typen umbringt, das ist jetzt zwar nebenbei gewesen, aber eigentlich ging es eher um die athletische Frau. Und das finde ich halt mal ganz schön, dass man da sagt, also normalerweise hasse ich ja Powerfrauen. Wenn ich Michelle Rodriguez in irgendwelchen Filmen sehe, will ich gerne reingehen und sie einfach töten und dann vergewaltigen oder umgekehrt oder was weiß ich. Aber bei das ist so, das kauft man ihr auch wirklich an. Bitte?
Ich lässt schief blicken, habe ich gesagt.
Dieser Mutterkomplex, der
da ist. Töten und vergestoßen hat, Sohn.
Du hast immer nur mit Papa gefilmt.
Und Papa nur mich.
Ich muss dir zugucken.
Ja, cooler wäre jetzt natürlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich würde mir aus ihrer Haut ein Zelt bauen. Ja, genau.
Und, deswegen, Hut, ne?
Und das finde ich halt ganz schön. Ich finde das auch schön anlässlich. Ne? Ich mache jetzt immer doch den Frevel und bringe Zeit rein. Heute ist ja auch Weltfrauentag.
Ja.
Und von daher ist das ja auch super passend, dass wir über Tomb Raider reden. Und da sieht man doch mal, wie die Frau sich emanzipiert hat und dass man sie jetzt auch als gleichwertige hält. Zum Beispiel damals hier dieses Heavenly Sword. Da fand ich das aber nur nervig. Da hätte ich,
aber
da wollte
Moment,
man
also Square Enix sagt so im Vorfeld, wir haben jetzt Lara ein bisschen Babyspeck verpasst, damit du dich besonders als Beschützer fühlst oder so. Das ist ja auch schon wieder nicht so.
Aber es wird ja konterkariert schon durch die Erfahrungen, die ja jetzt hier Herr Vogt und Herr Krohn haben.
Ja.
Du hast halt, dieses Beschützen ist so ein bisschen wie bei Limbo. Weißt du, wenn der bei Limbo immer hinfällt, denkst du dir auch so, au! Genauso gibt es so bei Tomb Raider so manche Sachen, wo du denkst, wow, die Arme. Also nee, also jetzt hier wieder so ein Knochenstück durch die Niere und
das ist aber so geil.
Völlig over the top, weil das sind alles Verletzungen, die kein Mensch irgendwie länger bestehen würde und sie geht dann immer zum Lagerfeuer, verbindet sich.
Also ich finde, dass sie ihre erste Wunde da überhaupt gar nicht verarztet hat, komisch, die rennt sie die ganze Zeit mit so einem Loch im Körper rum.
Nee, aber das machen jede Frau.
Würdet ihr
aber, da ist das Niveau.
Aber ich habe selten so viel Spaß gehabt mit der Heldin und ich muss sagen, ich finde das ja eigentlich auch so wie Kappi, dass ich auch Schwierigkeiten habe meistens, weil das wirkt immer irgendwie unglaubwürdig. Bei ihr seltsamerweise irgendwie nicht.
Nee, weil also sie gleichzeitig, also sie ist nicht so ein Ellen Ripley-Typ oder so, sie wirkt halt gleichzeitig feminin und trotzdem irgendwie, als wenn sie sich jetzt durchkämpft. Ich finde das ziemlich glaubwürdig, dass sie einfach
halt jetzt über sich hinaus... Ja, aber bei Ellen Ripley war eher auch so dieses Modell.
Also ja, aber die wirkte halt trotzdem auch ein bisschen kärlich.
Ich nehme
jetzt sie
aus Alien 1, also da, wenn du die am Ende so, weißt du, in ihrem Schlafanzug irgendwie dann so, das ist halt, die war auch noch eine Frau.
Ja, ja, aber...
Was du meinst, ist vielleicht so dieser Sarah Connor Typ.
Ja, also die so irgendwie, oder diese so Resident Evil Bitches, ja, die da alle dabei.
Aber du hast halt bei der neuen Lara halt wirklich das Gefühl, und vielleicht ist es ein bisschen Beschützerinstinkt, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, man fühlt auch einfach mit der mit.
Ja.
So, also einerseits eben, weil sie so viel abkriegt und du denkst so, boah, ey, diese kleine Frau irgendwie muss jetzt so viel wegstecken und gleichzeitig aber, weil sie sich auch so halt da so reinhängt, einfach diese Sachen durchzuziehen.
Bam. Ja. Aber da würde ich mich dort nochmal interessieren. Ja. Ich habe es nämlich nicht gespielt, dann kannst du auch das fragen, weil das ist nur eine kurze Frage. Fandet ihr sie in dem Spiel in irgendeiner Art und Weise geil? Also hat dieses Tomb Raider-Phänomen?
Ja,
okay,
ist,
also das
wirkt immer noch, ja? Frau, die je geschaffen wurde.
Finde ich auch. Also, selbst auf der Konsole, ohne diese, also ich meine, sieht noch krasser aus, der François spielt es gerade auf PC und schickt mir immer irgendwie was.
Irgendwelche Tittenshots.
Nein, aber die Haare X. und so, also diese Haare und das, die sieht, also vor allem sie sieht so unglaublich natürlich aus.
Ja.
Weil die Alten sahen nie natürlich aus. Nee. Angelina Jolie sieht nicht natürlich aus, ja. Aber die jetzige.
Nee, aber die ist richtig schön einfach.
Ja. Okay, so, richtig schöne.
Während Poison Ivy aus Arkham Asylum die heißeste Videospielfrau ist, ja. Also es geht gar nicht.
Ja. Nee, sie ist wirklich schön und ich fand das Schlimmste, was mich halt völlig rausgerissen hat, war die Synchronstimme von Nora Tschörner, weil die halt mir viel zu mädchenhaft und manchmal auch so verspielt war.
Warum hast du nicht auf Englisch gestellt?
Ja, das ich
muss jetzt übrigens nochmal, weil mich das interessiert, ich mache das jetzt, ich nutze hier auch diese Plattform jetzt aus, weil du ja immer Nora Tschörner sagst.
Ja,
heißt aus jetzt Prinzip. Heißt jetzt Tschirner oder Tschirner?
Tschirner
mit Tschirner ist doch mit
weil du, bei dir klingt das immer, als ob du so ein Ö draus
ja,
machst. So ein
Tschirner.
Ja. Tschirner. Tschirner.
Weil ich weiß, dass sie das ärgert. Und dann
ja. Jeden falls Podcast sie zuhört. ja, vielleicht sollten wir jetzt noch irgendwie, es gibt bestimmt so Suchmaschinen so von ihrer PR-Agentur, wenn man so gewisse Sachen miteinander verbindet, also ihren Namen mit irgendwelchen Unflätigkeiten, dass sie das dann vielleicht checken. Vielleicht können wir dadurch unsere Zuhörer, also müssen wir jetzt irgendwelche Wörter, Nora Tschirner.
Ja, Kamschott.
Das war wohl das letzte Interview, das
ich
ja.
Schon geführt habe. Ich möchte nochmal darauf verweisen, also falls irgendjemand das nicht gehört hat, dann soll er sich auch wieder angucken. Ich finde, das ist so schön. Ich habe selten jemanden so oft in seiner Fresse rumfummeln sehen.
Ja, ich weiß.
Wie dich.
Würde ich das jede Woche machen oder so, dann würde ich das auch ein bisschen besser. Aber das,
ich fand das gut, muss ich mal ganz
ja,
also nicht, dass du im Gesicht
also ich glaube, ich hätte mir eher unten rumgefummelt.
Ja, das ist,
oder ihr.
Alles eine Frage des Trainings und der Aufregung.
In ihrem Loch, in ihrem auch, Körper, sie was wirklich, sie mit sich rumträgt. Sie
sieht auch wirklich, ist wirklich eine sehr hübsche Frau. Und wenn die so, also das ist so, das irritiert natürlich auch ein bisschen auf
die. Die wirkte sehr natürlich,
ja. Ja.
Ja. Aber das passt ja dann zu Tomb Raider.
Aber Professionalität auch natürlich auf Knopfdruck.
Wir sind bei Tomb Raider nämlich ein bisschen von diesem ganzen Tiefen- und
Casual-Ding abgekommen. Und das ist nämlich der Punkt. Dass, das ist überhaupt nicht das, was Kappi so gerne hat. So dieses tiefe Spiel, mit dem man sich lange beschäftigt. Im Gegenteil. Ich habe jetzt das Spiel durch. Das dauert ungefähr 14 Stunden. Und jetzt bin ich gerade noch dabei, die ganzen Geocaches und Sachen einzusammeln. Einfach, weil das für mich ein schöner Vorwand ist, mir die Levels nochmal in Ruhe anzugucken, um da durchzuklettern.
Aber was ich auch weiß, was Kappi sofort wieder catchen wird, haben die bei Giant Bomb gesagt, dass sie nur mit einem Bogen spielen und da kann man sich ja auch nach und nach aufrüsten, dass man sagt, man kann die Pfeile wieder aus den Gegnern rausziehen und Munition.
Ja, aber das kannst du nehmen, kann man machen, aber im Grunde gibt es Momente, also es gibt zum Beispiel auch wieder diese Gegner, das finde ich, das war jetzt wieder super affig, das ist auch auf dieser Insel, wo du ja so, da hast du diese irgendwie Solari heißen die oder so, das sind so ehemalige auch Schiffbrüchige, die auch auf dieser Insel gelandet sind und da hat sich aber so ein Kult für so eine untergegangene japanische Prinzessin oder Königin da gesammelt, die wollen die da irgendwie wieder zum Leben erwecken und das sind halt so eine Kultisten und die jagen halt Yara da über die Insel und bei denen gibt es die normalen paramilitärischen Soldatentypen, ja, so wieder so wie immer, diese Goons, die vermutlich vorher auf den Schiffen auch schon so Security Material waren. Und dann gibt es auch wieder welche mit so einem Riot Shield. Also mit diesen großen. Und ich finde, das hat auch schon Uncharted eingeführt. Das ist einfach so albern. Bei Uncharted 3 haben das die Piraten, ja. Wo du denkst so, ja, klar, ja. Also ist ja sehr. Also es gibt ja auch.
Hat ja jeder.
Was ich hab soll auch denn zu Hause mit so einem scheiß Schild?
Ja, also, ich hatte gegen auch
Polizisten,
so
wenn du bei Demonstrationen Menschen wegdrängen willst. Aber ich glaube, Call of Duty hat das eingeführt. Das, bei Modern Warfare.
Nein, das gab es schon bei Metal Gear Solid 2.
Ja? Okay, ja, aber okay. Ja, finde ich völlig schwachsinnig, diese Schilde sind super unpraktisch und die gibt es bei Tomb Raider auch und da musst du halt immer die angreifen lassen und dann zurückspringen und ausweichen und dann kannst du sie halt angreifen. Das ist mit dem Bogen ein bisschen schwierig, also zumal es einfach...
Aber es gibt ja da auch so eine Ausweichattacke mit dem Pfeil, die ich aber bis jetzt noch nicht hingekriegt habe, obwohl ich sie ausgerüstet habe.
Ich habe es nicht gemacht, ich war dann auch zu sehr auf Schrotflinte. aber es gibt so geile Momente, finde ich, in dem Spiel. Einmal, wie sie da wie sie in so einen See reinfällt, der so voller Blut ist und
dann
so
ganz mega
auftaucht.
Oh, das ist Apocalypse Now.
Genau, Apocalypse Now, aber
das ist wirklich so
richtig badass.
Das Spiel hat richtig so eine geile Momente, auch ich muss sagen, dass ich da...
Wo sie ihre zweite Waffe bekommt, wo sie dann beide Pistolen hat, das ist ziemlich am Ende. Wo sie dann halt auch zeigen, dass sie, wo sie zu Lara wird, indem sie halt beide Pistolen beidhändig hat. Geiler Moment.
Ja. Aber auch so Sachen, dass man also bei vielen Sachen einfach viel intensiver drin ist, als zum Beispiel auch bei Uncharted, wo sie da auf dem Turm gestiegen ist, ja?
Ja.
Ich glaube, ich hatte noch nie in einem Spiel so viel Höhenangst. Ja. Obwohl ich ja auch so Infamous gespielt habe. Aber gut, da kannst du ja die Sterne runterfällt. Aber da konnte man das so richtig nachvollziehen, dass auch wahrscheinlich die Sprossen einfach eiskalt sind, ja? Und dieses ganze Wetterfeeling und diese Höhe.
Aber da siehst du mal, wie gut es ist. Also gerade wenn du immer sagst, so die Unzulänglichkeiten eigentlich des Spiels werden ausgeblendet. Was passiert, wenn man sich mal ein bisschen mit seinem Charakter beschäftigt und dem ein bisschen mehr Leben einhaucht?
Ja.
Also ich hoffe einfach, dass das ein
Aber warum es mir auch so gut gefallen hat, ist, und ich muss wieder nochmal diesen Begriff barrierefrei reinbringen, dass ich hatte einen andauernden Spielfluss bei dem Spiel. Ja. Und das Spiel hat zum Beispiel eine Autosave-Funktion, die ist extrem gut. Ja. Nur mal ein kleines Beispiel. Es gibt so oft so eine Schießereien, auch bei Uncharted, das hat mich fertig gemacht, wo die in mehreren Gegnerwellen kommen. Also wo zum Beispiel erstmal 6, 7, 8 Gegner kommen, dann seilen die sich ab und so. Dann ist im Moment Ruhe, dann kommt die nächste Welle. Bei Uncharted ist das so, wenn du Glück hattest, hattest du vorher einen Savepunkt. Aber diese 15 Minuten Ballerei ist ohne einen Savepunkt. Bei Tomb Raider sogar nach jeder Welle wird zwischengespeichert.
Oder auch bei den Endbossen. Jedem scheiß Item, das du einsammelst,
ja,
das
wird ja auch aber, irgendwie... Aber auch bei Endbossen. Ja, also zum Beispiel gibt es da einen Endboss, der so in 3 Stufen fertig gemacht werden muss. Den musst du erst ein bisschen fertig machen, dann Y, Quicktime-Event, dann kommen wieder seine Gehilfen, dann musst du ihn wieder fertig machen. Da speichert das Spiel in den einzelnen Stufen. Das heißt, wenn du so wieder kurz vorm Ende stirbst, dann musst du nur noch diesen letzten Abschnitt
das
normal
ist
gut, machen.
Ja, genau. Das ist halt...
Das finde ich super komfortabel und schön, weil mich das überhaupt nicht frustriert, wie sonst. Bei Uncharted habe ich manchmal aufgehört zu spielen, weil ich keinen Bock hatte, jetzt nochmal diese 20 Minuten lange Schießerei zu
machen. Weil man durch so eine Random-Granate einfach stirbt, so, genau. Oder keine Ahnung was, ja.
Und das könnten mir jetzt natürlich Leute vorwerfen, dass sie sagen, das ist gar kein Anspruch mehr, das ist ja voll einfach.
Das ist aber einfach so gut für das Tempo des Spiels auch. Also man muss ja auch einfach mal sagen, ich bin ja nur auch ein Typ, also ich habe mich ja auch extrem, das war ja eins meiner Most Wanted Spiele in diesem Jahr, so auch, weil ich mich ein bisschen auf diesen Survival-Aspekt gefreut habe, so, weil ich dachte, ich habe mir das schon gedacht, dass sie das nicht ganz so krass umsetzen, da ist dann das wahrscheinlich ist
gar nicht umsetzen.
Last of Us irgendwie besser danach her. Aber die Mechanik, die das Spiel hat, die funktioniert einfach super flüssig, auch mit der Eintime-Suche. Das ist nie irgendwie so, dass du überfordert bist und gleichzeitig ist es nie langweilig. Es ist ein bisschen so auch wie bei Arkham Asylum. So. Das hat ja eigentlich auch keine wirkliche Tiefe. Das war letztendlich ein ziemlich simples Spiel, auch so von der Itemsuche. Bei Tomb Raider macht mir das noch ein bisschen mehr Spaß. Du hast ja keine Rätsel, die dich auch so aufhalten.
Später, du kriegst ja in jedem Abschnitt der Karte, kannst du ja eine Karte finden. Und wenn du die Karte, dann werden dir alle Items, die du noch nicht gefunden hast, angezeigt. Und wenn du da die Wegmarke drauf platzierst auf dem Item, dann zeigt er dir das in dieser Instinktvision auch wirklich genau an, wo das liegt. Also nicht nur ungefähr so, da ist die Wegmarke, sondern wenn das auf so einem Schreibtisch in so einem Haus liegt, dann ist die Wegmarke genau auf diesem Schreibtisch. Mhm. Also das ist auch wieder so eine Komfortsache. Also
ja, ich finde, das muss ich auch mal sagen. Dieses generell, wenn es um irgendwelche Sachen suchen geht oder sowas in den Spielen, es bringt mir nichts, wenn ich theoretisch jeden Mülleimer irgendwie sowas immer dahinter gucken müsste oder darauf springe, das bringt mir nichts.
Hat ja auch nichts mit Skill zu tun.
Genau, das hat nichts mit, sondern einfach nur mit Durchhaltevermögen.
Und oder noch schlimmer halt, ich finde so eine Sachen wie halt bei GTA, irgendwelche Tauben, die nur dafür da sind, um irgendwelche Lösungsbücherverkäufe anzukurbeln, weil das ist ja nicht, kein Mensch sucht so die Spielwelt.
Ist einfach viel besser, auch bei Arkham Asylum war das ja auch schon so, du hast ja trotzdem noch das Rätsel, weißt du weißt genau, wo das Rätsel ist, weil dir das nachher durch die Karten auch angezeigt wird. Aber es war trotzdem schwierig, teilweise die Sachen rauszufinden irgendwie.
Ja, genau. Aber das war natürlich noch besser als bei Tomb Raider, weil bei Tomb Raider gibt es ganz, ganz selten Schätze, wo du nicht genau weißt, wie du hinkommst. Es gibt manchmal so Sachen, wo man so vielleicht mit einem Seilpfeil oder so noch arbeiten muss.
Ja, oder du hast diese Grabkammern, so, die sind ja immer, das ist ja immer so ein Rätsel, so ein kleines.
Und ich finde, das Schöne daran ist halt einfach, dass es, wenn der Spieler das Gefühl hat, es ist möglich, alles zu finden, weil es keinen großen Aufwand erfordert, dann macht er das auch.
Ja. Dogs zum Beispiel. War es ja auch so.
Genau,
ja.
oder jetzt halt auch.
Das war auch immer eine Spitzenbelohnung bei Sleeping Dogs.
Einfach. Infamous 2 zum Beispiel habe ich jetzt, ich habe letztens nämlich in einem Marathon Infamous 1 und 2 gespielt.
Ja, aber ich finde es zum Beispiel auch
so. Weil es nämlich geil ist.
Nee, findet ihr nicht, ja.
Oder was? Bist du doof?
Komm, das Ende ist ja wohl völlig behindert. Aber egal, brauchen wir nicht drüber reden.
Zum Beispiel, dass die Scherben so angezeigt werden, wenn man so auf diesen Art so nah macht oder so. Ja. Das finde ich, ist halt ein guter Kompromiss ich zeige sie dir nur nicht genau an.
Ich meine, ich frage mich, vielleicht sind wir auch einfach stumpfsinnig, weil einfach, du rennst dann dahin und sammelst es ein. Irgendwie,
Ich meine, in Teil 2.
Gerade bei Infamous musst du ja nicht viel.
305 Scheiben. Gibt es Scherben?
Viel, gibt's im ersten oder
beim zweiten?
Hab ich alle
beim ersten waren 100.
Oder ja, du kriegst ja dann später, dann kriegst du als letzten Skill diesen Scherbensinn für 2500 XP. Nee, 3000. Und dann kannst du das halt, dann zeigt dir, egal wo die Scherbe ist, immer am Rande deines Radars, dann kommst du dahin. Aber das muss ich sagen, da macht es dann auch wirklich Spaß. Ich weiß noch damals, als ich zum Beispiel Zelda hier für den Gamecube, wie heißt die Kacke da, der Cell Shading Optik,
Wind Waker.
Dass du bald in HD spielen kannst.
Ja, geil.
Austauschbare Animationsfilmoptik.
Und. Da fand ich es halt, da habe ich tatsächlich mir das Lösungsbuch geholt und ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, dass ich es hatte, weil ich fand alleine dieser Aspekt, dass ich mit meinem Segelboot da jetzt so rumfahre und da diese Insel finde, die zwar auf der Karte drauf ist, weil ich es halt im Lösungsbuch gefunden habe, aber das hat so diesen Abenteuermodus so quasi in mir geweckt und das fand ich halt ziemlich cool, weil dann habe ich es auch gemacht, aber eben finde ich es halt gut, dass die Spiele dann das eben nicht mehr so machen, du brauchst jetzt ein Lösungsbuch, sondern ich zeige es dir halt im Spiel an.
Stimmt, deswegen habe ich das bei Zelda auch nie gemacht, ne? Wenn ich so ein Herzteil oder so nicht gefunden habe am Ende.
Das ist scheiße.
Dann habe ich es auch nicht weitergespielt. Genau. So während zum Beispiel Arkham Asylum durchgespielt und musst du noch alles finden irgendwie. Mhm.
Deswegen hoffe ich, dass die Spiele ja auch gibt, immer mehr da. Sagen,
kannst du ja auch später durch dieses Metroid-System.
Genau, das finde ich halt auch, damit kriegen mich Spiele tatsächlich. Ja. Und nicht so dieses findest selber raus, Arschloch.
Mhm. So. Dieses Bitfight-System hat ja Tomb Raider jetzt eigentlich auch so ein bisschen.
So ein bisschen, ja. Aber das braucht man echt, also selten.
Dann ich meine, man könnte noch ein bisschen mehr Komplexität sicherlich reinbringen. Was ich zum Beispiel immer ein bisschen auch am Anfang doof finde, ist diese, was ich auch inzwischen für so eine Plage halte, ist diese Detective-Sicht.
Ja.
Der irgendwie Arkham Asylum angefangen hat, die irgendwie Hitman hat, die Dishonored hat oder so.
Ja, immer einfach alles durch die Objekte sehen. So und das ist ganz schlimm, vor allem, weil man dann halt war, wie findest du das Spiel? Ja, die Grafik, habe ich gehört, soll schön sein, aber ich kenne das Spiel nur in schwarz-weiß.
Nee, also das
ist immer, so, weil du halt nur in dieser scheiß Optik guckst.
Der große Unterschied zu Batman ist natürlich, dass du die Instinktsicht bei Tomb Raider nur im Stehen benutzen kannst. Sobald du dich bewegst, ist sie weg. Das heißt, du benutzt sie wirklich nur, um zu gucken. Aber sie ist auch recht optional.
Ja, ich benutze sie auch so gut wie nie.
Eben, weil aber das Tolle ist halt, es gab immer mal eine Höhle oder so, wo ich mir gedacht habe, ich kann mir jetzt stundenlang überlegen, wie es geht, aber wenn ich die Instinktsicht anmache, sehe ich schon so markiert, mit was ich interagieren kann.
Ja.
Und ich glaube dann sogar meistens bei den Höhlen oder bei den Rätseln sagt Lara dir bei der Instinktsicht dann sogar, gibt dir noch einen Tipp, ich glaube, ich sollte das mal anzünden oder so. Das
finde ich dann schon ein bisschen grenzwertig,
muss ich
zugeben,
genau,
vom Anspruch. Da habe ich dann auch versucht, das lieber selbst zu
lösen. Gibt es eigentlich eine Art Belohnung, wenn man es nicht verwendet? Wisst ihr das? Also wenn man
okay. Also ich glaube, ich habe mir die Achievements durchgeguckt, es gibt auf alle Fälle kein Achievement, was sagt so irgendwie, hat nie Instinktvision benutzt, weil ich wette, es ist am Anfang auch wieder so, dass irgendwann muss es mal benutzen.
Genau. Aber ich muss sagen, das ist mir einfach ein bisschen zu unrealistisch. Das holt mich auch dann dezent aus der Atmosphäre raus. Bei Tomb Raider benutze ich es jetzt nicht so, bei Batman hat es vielleicht technisch noch Sinn gemacht, bei Dishonored irgendwie durch die übersinnlichen Kräfte. Aber so Hitman, weißt du? So, warum kann der irgendwelche Figuren durch Wände sehen? Das finde ich irgendwie... Das ist mir schon zu
weil der
überdreht.
Der so Killer-Assassin ist ja so super Instinkt, der hat. Aber ja, klar.
Man muss auch sagen, zu dieser ganzen auch Casual- und Komplexitätsgeschichte, ich meine, dieses Tomb Raider, das ist jetzt einfach so ein Spiel, das können dann halt auch Leute wie wir spielen, weißt du, die auch nicht mehr so viel Zeit haben. Ich meine, es ist ja heute auch so, es kommen irgendwie 1000 Spiele raus und du merkst es ja auch selbst bei den Usern teilweise, ja? Sie kaufen halt total viel, sie spielen es aber auch nicht durch. Nee. Irgendwie. Und wenn die Spiele dann komplex werden, dann spielst du sie irgendwie erst recht nicht durch, weil du es einfach nicht mehr schaffst. So, früher hast du dir irgendwie ein Spiel gekauft.
Das ist der Punkt, den ich einfach auch so in die Debatte werfen wollte. Die Tatsache, dass ich Tomb Raider eine 9 von 10 gegeben habe, sagt vielleicht weniger über das Spiel aus, als vielmehr über mich, dass ich nämlich jetzt dieser Typ bin, der genau auf so eine Spiele abfährt, weil ich zum Beispiel regelmäßig höchstens jeden Tag 1-2 Stunden zum Zocken habe. Ja. Weil die Kinder im Bett sind und Frau will ja auch noch was von einem haben. Das heißt, bei mir beginnt das so zwischen 9
und 10, kannst du auch abschnell in die Hand drücken.
Zwischen 9 und 10 Uhr abends beginnt bei mir die Zockzeit und also so zwischen 11 und 12 bin ich zu müde. Ja. Und am Wochenende habe ich auch noch vielleicht so ein paar Stunden. Das heißt also, ich habe vielleicht so 5-10 Stunden in der Woche zum Zocken. Dann finde ich sowas wie Tomb Raider natürlich super, so ein Spiel, wo ich einfach losfliegen kann. Ich muss nicht normal spielen durch die Save-Punkte. Ich erlebe immer was Geiles. Diese Third-Person-Steuerung kann ich durch 1000 Spiele mittlerweile auch blind spielen. Ja, weil das ist mein. Und ich fand auch die Schießereien, haben immer super Spaß gemacht, weil die Waffen hatten den richtigen Impact und sowas. Ich hatte Anfang auch diese Möglichkeit, oft eben erstmal zu schleichen und Leute so mit einem Pfeil erstmal so ins Gesicht zu ballern, dann sind sie erstmal runtergefallen. Hat super Spaß gemacht. Ja. Aber wenn Kappi jetzt sagt, so, guck dir doch mal diese alten Super NES Star Wars Spiele an und so. Ich weiß, wenn ich jetzt der 14-jährige Alex wäre oder der 12-jährige Alex, würde ich vermutlich auch sagen, pff, hier, tun wir, da spielst du einmal so durch, dann war's das. Das ist halt, aber ich habe nicht mehr die Zeit für diese intensiven Spiele. Deswegen, ich hätte vielleicht sogar Bock, auch Ni No Kuni zu spielen. Aber es ist illusorisch. Dieses Spiel ist für mich nicht mehr zu schaffen.
Ja, deswegen, ich finde ja auch jetzt bei Metal Gear Rising, das hat ja jetzt auch, also es ist ja jetzt wirklich auch so eine Mentalität angekommen, dass es okay ist, also dass auch ein Spiel 3-4 Stunden lang ist und trotzdem 90er-Wertung.
Sehr kurz.
Ja gut, klar.
Aber
klar.
Zumal man immer auch sagen muss, ne, also dieser Vergleich zu den Arcade-Spielen früher, ich meine, die gingen 2 Stunden oder so, ja.
Ja.
Das ist nichts.
Ja, aber
die waren halt einfach nur durch Schwierigkeitsgrad gestreckt.
Oder beziehungsweise auch bei
Call of Duty
sagt ja auch niemand mehr, oh, ist nur 5-6 Stunden lang, sondern
es ist halt so langsam so. Meistens der Singleplayer gilt halt so als das Tutorial für den Multiplayer.
Ja. Also bei Dings würde ich jetzt, bei Metal Gear Rising würde ich auch überlegen, ob ich es mir kaufe, so für 6 Stunden Spiel, das ist
ja klar.
Weil ich auch nicht der Typ bin, der das 10-mal durchspielt, um seinen S-Rank zu verbessern. So, ja?
Das mache ich auch bei keinem Spiel. Also nicht mal bei Diablo.
Oder? Das finde ich halt zum Beispiel, da ist Devil May Cry zum Beispiel, hat eine bessere Länge. Das ist halt, da hast du auch diese Wiederspielbarkeit mit den S-Ranks und sonst was und den ganzen Sammel-Items, aber selbst wenn du es nur einmal durchspielst, hast du mindestens 10 Stunden schon.
Du kannst da den Charakter halt auch noch weiter aufwerten, weil du es beim ersten Mal nicht schaffst. Du findest noch neue Verstecke, die du beim ersten Mal nicht aufdecken kannst. Also da ist
und sowas wie Tomb
Raider. Und es verändert das Spiel ja auch noch.
Sowas wie Tomb Raider finde ich halt perfekt. Und ich meine, die Uncharted-Teile waren ja auch mindestens immer 10 Stunden, so bis 15 Stunden.
Also
finde ich eine perfekte Länge.
Gute Länge, auf jeden Fall.
Und vor allem, wenn dann noch was geboten wird, wo man sagt, okay, wenn du jetzt noch weiterspielen willst, dann wie gesagt, dann machst du wie ich, dann sammel alles oder spiel sogar Multiplayer oder mach sonst was. Also du hast diese Möglichkeit.
Das finde ich halt auch ganz schön an den Spielen. Ich hoffe, das kommt auch immer mehr jetzt bei den Entwicklern. Entwicklern an, weil ich glaube, das ist auch im Interesse eines Entwicklers, wo man ja auch glaubt, da steckt ja auch noch ein bisschen so der Künstler hinter. Ja. Also der will ja auch Leuten was irgendwie auch bringen. Klar wird er jetzt von den Publishern auch ordentlich mal getriezt, dass er das möglichst massenkompatibel machen muss, aber es wäre doch schön, wenn ihr auch diesen Gedanken, dass der Spieler hat das Gefühl, er kann ein Spiel auch wirklich mal rundum beenden. Und ich gucke auf meine Achievement-Liste, 20% geschafft, du Arschficker. Ja. Spiel das nochmal und dann töte noch 10.000 Spieler Online-Monus-Wichser. Ja. Das ist so, dann habe ich auch einfach keine Lust. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich habe diese Welt, ich beherrsche sie quasi, ich habe das perfekt durchgespielt, finde, das gibt einem viel besseres Gefühl und dann bleibt das Spiel auch viel länger in Erinnerung, weil man halt das Gefühl hat, ich habe das wirklich mal vollendet. Ja. Und das hat man so selten. Das finde ich halt, das müssten die doch auch mittlerweile gecheckt haben und dann hast du auch viel mehr Bindungen zu dem Spiel. Dann spielst du den nächsten dann halt eben auch und dann wirst du noch belohnt, dass du vorher alles komplett durchgespielt hast, weil es eben auch möglich ist. Und das finde ich, dieser Gedanke, der sollte noch viel mehr manifestiert werden, weil dann hast du auch viel mehr du erreichst auch viel mehr Leute mit und dann kaufen die Leute auch viel mehr dein nächstes Spiel.
Ja. Richtig, viele andere Sachen sind ja auch einfach immer nur Stress und Arbeit, wenn du die erledigen sollst in irgendeinem Spiel.
Ich finde auch zum Beispiel, ich habe gestern Halo 4 in Legendär endlich mal durchgespielt.
Allein?
Guck so, im Korb.
Ja.
Und guck so in meine Liste und so 315 Gamerscore. Was an sich Gamerscore, kann man sagen, ist ja eh egal, aber das ist so, was? Ich habe das Spiel gerade im höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. 300 Gamerscore von 1200. Also
das
ist so.
Und da zum Beispiel fand ich das.
Gut, auf die Gamerscore achte ich schon gar nicht mehr.
Wie gesagt, an sich ist der egal.
Wenn ich das Spiel einfach durchspielen kann und da fällt Tomb Raider bei mir in dieselbe Schiene wie halt so Spiele wie Deus Ex Human Revolution, die ich einfach auch durchgespielt habe, wo ich auch nie zwischendurch das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal bei Game FAQs nachlesen, wie ich hier weiterkomme oder was ich bei Final Fantasy und Co. immer öfters habe.
Ja, oder also, wo du das Gefühl hast, so, du hast jetzt 2 Stunden gespielt und du hast irgendwie so 1% des Spiels geschafft. Oder weil du einfach so, du wirst es jetzt in 5 Monaten irgendwie durchspielen.
Und was zum Beispiel genauso ist, sind diese Spiele wie Skyrim, Fallout oder auch Mass Effect. Das sind ziemlich große Spiele. Also natürlich bei Skyrim extrem groß, aber wenn ich jetzt sowas wie Mass Effect sehe, das spielt sich einfach auch so barrierefrei weg. Du hast bei Mass Effect nie irgendeine Stelle, wo du hängen bleiben. Also da musst du schon wirklich deine Daumen verknoten, weil das ist diese Third-Person-Action, wo du immer das Gefühl hast, du spielst es auch, du ballerst selber und so, aber im Grunde ist es nicht, wer da stirbt, der muss wirklich einen schlechten Tag haben.
Das ist immer eben auch wichtig, dann immer so bei so Tests, weißt du, dass du einfach auch sagst, so, ich habe da neulich mal wieder drüber nachgedacht, was machst du zum Beispiel, wenn du wirklich ein Spiel hast, das eigentlich für Kinder konzipiert ist.
Ja.
Ja? Du willst es eigentlich selber nicht spielen, du gibst denen dann irgendwie eine 5 oder eine 4, irgendwie, weil das irgendwie doof ist. Aber es ist halt eigentlich für Kinder.
Genau.
So, wenn du jetzt sagst, so, das ist mein Anspruch, wie ich jetzt ein Spiel haben möchte und das gefällt mir so, dann ist in der Hinsicht auch die Wertung berechnet. Deswegen ist es auch so wichtig, eben auch mal die Tests zu lesen, weil das hat ja auch Daniel damals schon gesagt, das war ja auch immer bei seiner großen Kolumne da, ne? mit den Wertungen, dass es einfach wichtig ist, dass man in dem Test auch adäquat widerspiegelt, warum man das gut findet und nicht irgendwie keine Ahnung, das versucht jetzt auch so objektiv darzustellen wie möglich, weil
das für mich ist Tomb Raider auch so dieses Gegenstück zu, ich bin ja im Kino auch so jemand, der das gut gemachte Popcorn-Kino mag. Das ist mal schön, wenn ein Popcorn-Kinofilm auch mal in die Tiefe geht und so, aber ich bin zum Beispiel jemand, der wenn er ins Kino geht, dann will ich auch das große epische Abenteuer haben, weil ich will ja nicht den Tatort sehen oder so, das kann ich auch im Fernsehen sehen. Ja,
Tiefe.
Und ich will jetzt auch nicht unbedingt das französische Arthouse-Kino sehen, wo es irgendwie darum geht, so Mann, Frau und das Kind ist krebskrank.
Genau, ja diese, so, der iranische Schwule will nach Israel gehen, um Balletttänzer zu werden.
Ja, und verliebt sich. Affäre, er ist nämlich verheiratet.
Genau,
so. Verliebt sich aber
in einen Hund. Behindertes Kind zusammen.
Genau, und dann verliebt er sich aber in einen Hund und der Hund ist aber leider ein deutscher Schäferhund. Und
das geht natürlich in
Israel gar nicht. Krieg am Ausbrechen.
Ja? Und das finde ich dann auch, also das merkst du ja auch mal hier an der Berlinale, was da für Themen gewinnen. Das ist dann versuche möglichst viele völlig abgespacede Themengebiete miteinander zu verknüpfen. Da hast du halt den Einbeinigen, der gerne Step-Tänzer werden möchte oder sowas, ja?
Ja, und mein Punkt ist halt, dass ich finde, Tomb Raider ist halt in der Beziehung auch das perfekte Popcorn-Action-Spiel, das natürlich in vielen Ansätzen, das Survival-Aspekt hätte viel besser sein können, die Rollenspielelemente hätten größer sein können, vielleicht ein bisschen die Höhlen hätten, es hätte mehr Höhlen geben können. Ich meine, das Spiel heißt ja nur Tomb Raider und so. Es gibt so viele Sachen, wo man sagen könnte, da hätte das Spiel mehr machen können, aber trotzdem haben mir diese 15 Stunden Spaß gemacht und ich wollte immer weiterspielen. Und das ist etwas, was ich heutzutage nicht mehr über viele Spiele sagen
ja,
kann.
Deswegen aber
ich habe subjektiv gesagt, es ist eine 9 von 10.
Und da werde ich dir auch, da pflichte ich dir auch bei.
Also ja, aber du bist eigentlich, glaube ich, immer einer, der gerne sich so ein bisschen eine Herausforderung vom Spiel
aber hat. Auf der anderen
dieses
Seite...
Dieses Spiel fordert dich überhaupt nicht.
Aber trotzdem schätze ich es eben tatsächlich, wenn ich da sitze und es einfach spielen kann. Also ich bin mittlerweile auch... Ich, ja, aber vielleicht Infamous bin ich da
1 und 2 hast du eigentlich auch Spiele, die man so spielen kann.
Oder? Ja, genau.
Infamous, das hatte ich aber nicht so gut.
Ja, gefallen. Das hat mir nicht Spaß gemacht, weil es keine Abwechslung war. Aber es war an sich war es sehr flüssig. Also ich kann mich zum Beispiel... Was war das andere, was wir... Hier, Sleeping Dogs.
Ja. Ja.
Sleeping Dogs fand ich war perfekt. Das hat sich perfekt weggespielt. Das war ja nicht so, wenn ich Robert mal beim GTA 4 spielen zugeguckt habe oder das auch mal selber angefasst habe, hatte ich einfach keinen Bock. Das war einfach langweilig.
Wobei ich bei Sleeping Dogs gerade hängen bleibe, weil ich da wieder, da muss man irgendein Funksignal triangulieren. Das ist
ja
keine Ahnung, wie das geht.
Ja, machst du es einmal, dann weißt du, wie es geht und dann ist es kein
Problem. Ich habe schon 5-mal gemacht, hab's nie gefunden. Die stirbt immer, bevor ich da hinkomme.
Und das ist dann, das war sehr angenehm zu spielen. Also da war ich auch so das finde ich doch mal nett. Und wenn es dich dann eben am Ende nochmal belohnt mit, du hast alles geschafft, du kriegst dann dafür noch den Bonus und den Bonus. Das hat mich, zum Beispiel, das muss ich sagen, das würde mich freuen, wenn das mehr Spiele machen würde, so wie das in Infamous 2 ist. Das ist einzig gut an dem Spiel. dass wenn du neue Kräfte haben willst, dass du dann gewisse Moves machen musst. Also, dass du eben Sticky Grenades irgendwie den Typen an den Kopf schmeißen musst, was du vielleicht sonst nicht machst, wo du normalerweise ein Achievement kriegen wirst, kriegst du halt in dem Spiel dafür dann die weitergehende Fähigkeit. Das fand ich ganz cool. Also, wenn das so weg von diesem, ich muss jetzt... opfermäßig spielen, um die Achievements zu kriegen. Das will ich nicht. Ich finde, Achievements sollten, und das sie haben nun mal leider den Effekt, dass man das Gefühl hat, man hat das Spiel nicht komplett durchgespielt. Ja. Haben sie nun mal, da kann man sich wehren, wie man will, aber ja, es ist halt so.
Nö, bei mir nicht.
Ja.
Bei mir wirkt
ja, weil du Wii spielst.
Und, weil auf Trophäen wirkt
Trophäen ja auch nicht. Und Achievement
Ding, aber ich, das ist einfach mir geht's da absurd. Ähnlich. Ich ärgere mich heute noch so immer, dass ich mir bei Mass Effect immer nur so 830 oder 850 Gamerscore habe. Bei mir fehlen halt die 150 Gamerscore, die ich nie bekommen werde, weil ich sie einfach scheiße finde. Sowas wie irgendwie töte 1000 Leute mit der Pistole oder noch schlimmer mit diesen ganzen Psi-Fähigkeiten, ja? Wo ich mir extra eine andere Charakterklasse machen würde, die ich nie spielen möchte, weil in meinen Augen ist Shepard nicht so der kleine Magier.
Das ist doch aber auch so eine totale Spielerverarschung. Ja. Ich meine, da hat sich doch kein Mensch wirklich Gedanken gemacht. Das ist doch hochgradig lieblos.
Genau,
das
deswegen.
Kannst du doch immer sagen, so schieße 1000 Leute
und
mit
deswegen,
der Pistole. Das finde ich doof.
Da verstehst du, Johannes, aber das ist ja mein Ansatz. Genau. Die sollten das nutzen, weil es hat die Indizwirkung für einen, also es sei denn, man kann das so abstrahiert denken, wie du das machst. Ich kann es leider nicht. Ich sage mir, ich habe das Gefühl, nicht das Spiel perfekt durchgespielt zu haben, weil ich da nicht diese 1000 Gamerscore habe. Und deswegen wäre es doch schön, wenn sie das eben in einer machbaren Art und Weise ist. Weil ich meine, was ist denn, ich meine, was denkt denn der Designer sich dann? Habe ich jetzt mehr Spaß, wenn ich jetzt 1000 Leute mit einer Pistole umbringe und dann wechsle ich auf die Shotgun? Das ist halt nicht so, dass ich das
Spiel... Oder wenn du diese gute und böse Entscheidung hast. Ich finde es irgendwie blöd, wenn es dann zwei Achievements gibt. Einmal hat den total guten Weg gemacht und einmal hat den total bösen Weg gemacht. Ja. Weil du genau denkst, jetzt muss ich zweimal das so spielen. Ja. Einmal, wie ich es gar nicht möchte. Weil ich möchte nun mal nicht den Arschlochweg machen. Ja? Also und bei manchen Spielen macht das ja Spaß. Aber vielleicht macht mir das bei dem Spiel keinen... Ja. Bei Mass Effect macht es mir keinen
Beziehungsweise
Spaß.
Beziehungsweise du darfst noch nicht mal den Mittelweg wählen. Weil dann müsstest du es dreimal durchspielen.
Ja. Und vor allem... Und ich glaube, ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist eigentlich, muss ich sagen, Deus Ex Human Revolution, weil obwohl das am Ende, das hat, okay, am Ende hat das so viel, hat, gibt es ein Achievement für jedes Ende, was man ganz simpel halt dadurch saved man.
Genau.
Einmal vorher, guckt sich alle vier Enden an. Aber der Weg dahin, den kannst du, also theoretisch kannst du Deus Ex Human Revolution, wenn du sehr, sehr doll aufpasst, in einem Rutsch, okay, du musst natürlich
Das Ding mit den, genau.
Als Pazifist spielen, das ist die einzige Sache. Und du musst halt ein bisschen mit den Safe-Games arbeiten. Aber immerhin, du kannst 1000 Gamerscore, du kannst es komplett haben in einem Rutsch. Und das ist mir halt bei zu vielen Spielen nicht möglich. Und ich meine, bei Halo ist ein gutes Beispiel, da sind natürlich die Hälfte der Achievements im Multiplayer exorbitant hohe Ziele.
Und was halt auch bescheuert ist, halt auch immer wieder, aber ich meine, wir wollen jetzt nicht in der Achievement-Diskussion abdriften, ist halt so dieses... Der Spieler wird das Spiel nicht spielen, um 1000 Gamerscore zu kriegen. Also er wird sich nochmal deswegen spielen. Ja. Also dieses, da hast du nochmal einen neuen Anreiz, wirst du eben nicht machen. Es sollte eigentlich Aufgabe sein, wenn ich so ein scheißes System, es sei denn natürlich, diese Designer sagen sich, das nervt mich. Jetzt auch weißt du, da ist dann so der Praktikant, der dann da rangesetzt wird so, oder es wird ausgelost, oh, du musst die Achievements machen, haha, und keiner will das eigentlich machen. Und dann kommt so eine lieblose Scheiße raus. Ja. Also entweder
das Spiel muss dich im Spiel eigentlich schon dafür belohnen,
genau.
Dass das so das Achievement so ein nettes Nebeneffekt ist. Wie zum Beispiel bei Ratchet & Clank, wo das Spiel Spiel dich andauernd dafür belohnt, die Waffen zu benutzen und auszurüsten, weil dann werden die Waffen geupgradet und es macht halt Spaß, irgendwelche Goldbolts zu finden, weil damit kannst du was upgraden. Und Sleeping Dogs ist das perfekte Beispiel. All diese Sammelaufgaben, die bringen dir immer richtig was.
Genau.
Die bringen dir entweder neue Moves oder halt mehr Lebensenergie und sowas. So und so muss es halt sein. Bei Tomb Raider ist halt auch das so ein bisschen verschenktes Potenzial, weil im Grunde, ob du da was einsammelst, du brauchst halt ein bisschen dieses Bergungsgut, brauchst halt, um deine Waffen
auszurüsten. Aber du hast auch zu viel davon. Also es geht sau schnell. Genau. Ich finde es auch ein bisschen abstrakt so. Du hast immer so Bergungsgut, wenn du Tiere irgendwie schlachtest, steht auch nur Bergungsgut.
Das ist nicht, aus dem Hasen.
Ja, das hat irgendwie auch kein Symbol. Ja, du sammelst jetzt nicht irgendwie eine Hasenkeule ein jetzt mal einen Schraubenzieher und ein Klebeband oder so. Ja. So, das ist irgendwie,
das finde ich ein bisschen auch zu seicht. Ich meine, jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt, es hat auch zu viele Sammelobjekte teilweise und ich meine, es hat so viele immer so Dokumente und sowas, ja, so, ich meine, wer liest sich denn das wirklich durch? Also, ich nicht, also das ist mir das immer ist so, zu viel Backstory.
Ich muss immer sagen, also man sollte gerade so bei so Audiologs oder so immer darauf achten, dass die nicht die Geschichte erzählen, weil wenn du die dann nicht findest und dadurch die Geschichte nicht hörst, dann ist doof, aber ich finde, die sind immer noch eine ganz nette Belohnung für
dafür, dass du was gefunden hast. Aber dann macht Tomb Raider das auch falsch. Ich finde, Audiologs sollten immer so sein, dass wenn ich sie starte und wieder rausgehe aus dem Inventar, dass sie dann weitergespielt werden. Ja, was bei Bioshock und System Shock immer so der Fall war. Oder so konnte ich schon weiterspielen und nebenbei mir noch das Audiolog anhören. Perfekt. Aber mir nützt ein Audiolog nichts, wenn ich es nur hören kann, wenn ich es gleichzeitig lese. Weil dann bin ich immer schneller mit dem Lesen als mit dem
Audiolog. Ich muss nochmal sagen, so von wegen Tiefe und Blockbuster-Vergleich und so. Ich meine, es braucht ja nicht jedes Spiel irgendwie den super Tiefgang. Aber man muss halt einfach, so ist das ja bei Filmen auch. Auch bei diesen ganzen Blockbustern, musst du halt einfach merken, dass es irgendwie mit Liebe gemacht ist, dass die Entwickler oder die Filmemacher dann irgendwie deine Vision hatten und die auch konsequent umgesetzt haben. Zum Beispiel ist ja nur, was weiß ich, Battleship ist ein ziemlich liebloses Ding. So. Das ist halt so eine Special Effects Orgie, die auch nur dafür da ist. So, während so ein Indiana Jones ist ja auch kein tiefgründiger Film, ja. Aber da hast du eindeutig das
Gefühl. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt nicht Teil 4 im Kopf, oder?
Ist doch furz egal, die sind alle nicht tiefgründig. Ist ja egal. Es geht ja Indiana Jones 1.
Die sind aber
nicht
und 2.
Ja, und 3.
Und 2. Was der da alles verarbeitet hat.
So, das sind aber Filme, so, wo du merkst, die haben eine Vision und die haben jetzt wirklich, die wollen halt einfach einen geilen Unterhaltungsfilm machen, der so funktioniert. Und bei Tomb Raider finde ich auch noch, dass du merkst es halt, dass die Entwickler wirklich irgendwie auch Bock hatten und genau das machen wollten. So. Ich meine, klar, es ist auch sehr bei Uncharted inspiriert. Irgendwie, aber es steht halt trotzdem noch für sich selbst von dem ganzen
also,
Szenario.
Und was lustigerweise ist, finde ich, Lara Croft jetzt, also die neue Lara Croft, ist jetzt auch eine, wo ich jetzt Bock habe, mit der nochmal 2, 3, 4 Spiele zu spielen, weil ich sie irgendwie sympathisch finde und weil ich finde, sie hat halt diese Badassigkeit und trotzdem noch so eine Glaubwürdigkeit, die sie hat. Wenn zum Beispiel Nathan Drake, der ist schon da so ein bisschen schon...
Gut, der soll ja auch, glaube ich,
ein
stilisierter Actionheld einfach sein.
Der ist schon
so, aber er ist halt auch sympathisch, ne? Das ist ja trotzdem so.
Ja,
aber sie ist wirklich so, du hast das Gefühl, du kriegst jetzt noch eine Entwicklung mit. So, dass sie im nächsten Teil nochmal irgendwie dann schon ein bisschen gesetzter ist, ein bisschen erfahrener, weil sie das alles durchgemacht hat im ersten Teil. Also man hat Bock, die wirklich noch...
Ich muss ja sagen... Der geilste Satz von ihr ist ja, wo wir sie... Ich hasse Höhlen.
Ich finde das ganz interessant, weil ich meine, ich habe ja, seitdem das dann angekündigt wurde, habe ich ja nicht viel von dem Spiel mitbekommen. Ich habe ja nur gehört, die wollen die jetzt halt neu und bla machen und das finde ich halt sehr schön.
Da wurde auch zu viel PR im Vorfeld in die falsche Richtung gemacht.
Ja,
also,
definitiv. Aber genau das ist ja trotzdem ja gelungen. Also ich finde, das ist halt so dieses, ich meine, das ist ja schon ein kompletter Richtungswechsel, hat ja schon stattgefunden. Ja. Also es ist ja ein ganz anderer Augenmerk als jetzt dieses Rätselgedöns. Es ist halt wirklich so dieses, da ist so ein Action-Mädel, das sich da irgendwo durchkämpft und so. Und dieses, das finde ich insofern sympathisch, als dass sie auch das mal wirklich mal bewahrheitet hat, was sie wirklich gesagt haben. Und nicht so, ich meine, ich kann mich daran erinnern, Lara Croft ist ja schon mal gestorben.
Aber sie haben auch sehr auf der Verletzlichkeit und all sowas drauf rumgeritten.
Genau,
was,
diesen Survival-Aspekt.
Also so die ersten Stunden des
Spiels. Feuer machen, wenn dir kalt ist und so ein Scheiß.
Ja, aber das hast du bei ganz vielen Spielen gehabt, die das immer versucht haben, wurde dann gemerkt, das können wir nicht bringen. Wir können nicht immer, wenn ihr kalt ist, dass ihr ein Feuer machen muss. Das geht nicht.
Oder was essen, damit
sie nicht. Aber andere Spieler.
Wo war das nochmal? In Gothic, glaube ich, ne? Oder
also Fallout zum Beispiel, da musst
du ja genau.
Metal Gear Solid 3 auch, ne? Das hat ja stimmt, auch so Wunden verarzten und
Essen und Trinken. Und Camouflage.
Aber das hat ja auch sowieso ein anderes Tempo. Ich glaube, da funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, bei Last of Us ziehen die das sicherlich auch ein bisschen mehr durch.
Also The Last of Us ist wirklich eine spannende Sache, weil das Problem bei Spielen ist ja auch immer, du musst ja auch irgendein Spiel bieten. Und wenn The Last of Us, so wie das aussieht, klingt das ja so, als ob du am Ende vielleicht nur 20, 30 Leute umbringst. Weil das wirklich sehr dosiert sind und sehr wenige. Und
die Frage das kann ist, aber richtig geil
wie kann man damit 10, 20 Stunden strecken? Weil natürlich Spiele auch.
Ja, da muss man sich Gedanken machen, ja, ne? Da müssen den Entwickler mal was anderes einfallen.
Aber es ist möglich.
1000 Leute totschießen.
Ja. Ja. Und auf ja, sowas würde ich mich auch freuen. Ich meine, das war auch das hier I'm Alive zum Beispiel. Wie geil war eigentlich jeder da.
Scheiße,
was aber wie geil war jeder darauf, dieses Spiel zu spielen? Weil halt einfach so, niemand. So, dass man, ne, doch, als der Trailer damals. Das
angekündigt wurde schon, okay, ja.
Ich finde auch,
da war jeder
Survival- und Katastrophenszenarien sind immer noch saugeil. Genau. Da muss es einfach noch mehr geben.
Und wenn, Naughty Dog kann es schaffen, einfach, finde ich.
Und ich glaube einfach so, damals, ich kann wo so diese Wasserflasche ging und so, das war halt einfach so, da kann man sich das richtig cool vorstellen. Da, als ich das Spiel angefangen habe zu spielen, war es auch richtig gut. Ich war, wurde natürlich instant skeptisch, weil es ja eigentlich nur ein Arcade-Titel war und habe dann auch gemerkt, okay, im Endeffekt ist es halt dieses dämliche Spielprinzip, was beim ersten Mal geil wirkt, dass wenn ich eine Waffe ziehe, dass sie dann und dann so nach hinten gehen.
Beim 20. Mal.
Beziehungsweise dass das dann, genau, dass es dann immer davon lebt, ich ziehe da auf den und dann geht er zurück, während der andere wieder näher kommt, wo ich denke so, wenn denkst du, ich finde Vollspaß in der Wirklichkeit, wenn du näher kommst, und ich dann wieder auf dich ziele, dann gehe ich nicht wieder zurück, da werde ich einfach abgeknallt, das weiß ich auch. Ich bleibe da stehen und mache nichts mehr. Und das war dann halt das Spiel dann, als ich dann auch mal, ich habe ja nur die Demo gespielt und dann, als mir dann gezeigt hat, so, okay, was später noch passieren würde in dem Spiel, war so, okay, da kommen 5 Gegner und die alle mal ihre Hände hochheben, wenn ich mit einer Shotgun auf die ziele. Das kann es halt nicht sein. Und da hast du gemerkt, die Grundidee war geil, aber es wurde nicht ausgefüllt. Und da ist natürlich dann die Frage mit The Last of Us, ob die das wirklich hinkriegen. Aber ich kann mir das halt geil vorstellen, wenn du dann halt so, wenn du nur 20 Gegner umbringst, wenn du dann halt so Episoden hast, ich stelle mir das so vor, so wie ein bisschen in Saw oder sowas, dass du mit einem so in so einem Raum bist und dann geht's so langsam ans Überleben und dann musst du dann irgendwie, weiß nicht, dann freust du dich, dass du den Schraubenzieher erobert hast und dann so.
Also ist es aber auch, aber das Problem dabei ist, das hat geiles Potenzial, aber da musst du dir eben auch Gedanken machen, da musst du eben versuchen, auch mal Gameplay weiterzuentwickeln und leider lässt sich das irgendwie heute schlecht verkaufen, weil das ist auch natürlich eine Sache, die dann auch bei Tomb Raider wieder ein bisschen einfällt, vor allen Dingen mir aufgefallen ist, weil ich auch nebenbei so ein bisschen aus der Not heraus jetzt Half-Life 2 gespielt habe, ja, Mr. Red ist wieder am Start. Das ist
geil.
Aber,
ich sag dir auch nicht, wie es endet.
Aber Half-Life 2 zum Beispiel wirst du halt einfach irgendwie reingesetzt in die Welt. Dir sagt eigentlich kaum einer, was du machst, aber es entwickelt sich völlig natürlich. Du hast große Level irgendwie, wo du den Weg dann erstmal, gut, ist relativ linear, aber wo du selber überlegen musst, wie du vorgehst. Auch allein schon, wie du mit der Brechstange vorgehst, ja? Da ist nicht einfach, du gehst irgendwie zu so einer Kiste und da wird dir der Knopf angezeigt, den du drücken musst. Du haust einfach die Kiste mit der Brechstange kaputt oder so ein Gitter von so einem Lüftungsschacht. So, du musst das selber auch ein bisschen ausprobieren, so. Dir werden die Gegner dann auch einfach so vorgesetzt und du kannst überlegen, wie du die platt machst und das wird nicht so überinszeniert. Und heute ist es so, viele Videospiele werden halt einfach auch als Filme verkauft. So, du kriegst am Anfang Trailer, CGI-Trailer, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Und du hast halt eben auch, und da muss man auch natürlich Uncharted, so gut ich es finde, irgendwie in die Verantwortung ziehen, genauso wie Call of Duty. Du hast halt so viele Szenen, wo so ein Spiel auch so überinszeniert ist. Mhm. So, wo du einfach nur die Figur ein bisschen nach vorne steuerst, die macht aber ansonsten alles selbst, auch was nebenbei passiert. Da gibt es ja in Tomb Raider auch Elemente, also nicht so viele wie in Uncharted 3, das finde ich irgendwie noch ganz gut.
Nee, eben, also vor allem nicht so over the top. Es gibt zwar auch so, wo sie irgendwie runterrutschen, dann fällt hinter ihr wieder so ein Flugzeug wackelt hinterher und es gibt auch einen mit einem Fallschirm, der ganz cool ist, aber das wirkt immer in der Spielwelt so halt, also es wirkt so Indiana Jones mäßig, so halt, so immer Abenteuer und knapp entkommen, während es bei Uncharted manchmal so wie Stopp langsam 5 sieht, ja, also so dieses...
Ich fand
Hubschrauber fällt irgendwo rein, was explodiert, man rutscht runter.
Große Problem ist halt bei Uncharted, ich finde es ja auch bei Uncharted 3 noch geil, aber da geht schon die Interaktivität so arg zurück in manchen Momenten. So dass das auch die Steuerung der Figur so schnell wechselt.
Ja,
auch wie er sich bewegt, dass er dann manchmal so sich nur ganz schleppend bewegt oder so. Im nächsten Moment steuert er sich wieder ganz flüssig.
Das war ja bei Uncharted auch so bei Kritiken immer zu lesen, dass sie immer wieder Leute gesagt haben, man fühlt sich als Spieler eher als Fremdkörper, weil man das Gefühl hat, man hält jetzt die Inszenierung auf. Das Spiel will dir eigentlich was Geiles zeigen und wartet immer, drück doch X, du Idiot, drück X, ja.
Und das ist eben in vielen Spielen heute so. Deswegen, glaube ich, kommen auch so Spiele, die jetzt keine Wii-Casual-Spiele sind, die jeder irgendwie kapiert, sondern Spiele eben wie Tomb Raider oder Call of Duty, haben ja auch einen Massenmarkt erobert jetzt mit der aktuellen Konsolengeneration, sodass du überall Werbung siehst und so, das hattest du ja davor nicht. Irgendwie, dass das alles so geil ankommt. Das kommt, glaube ich, auch durch den filmischen Aspekt. Und oft habe ich das Gefühl, die Entwickler haben aber keine Ahnung, wie sie sowas noch mit Interaktivität verbinden.
Aber das ist auch unfassbar schwierig. Ich meine, du hast gesehen, Heavy Rain. Ja. Heavy Rain ist quasi eigentlich die Grenze.
Ja.
Heavy Rain ist die Grenze zwischen Film und okay, wir lassen den Spieler den doch noch ein bisschen was machen. Während halt, das Problem ist halt, du musst dir ja vorstellen, an sich, ich stelle mir das ja auch mal so vor, wenn ich, als bestes Beispiel nehme ich einmal Prey, wo der da seine Freundin da verliert und dann völlig aussieht. Wenn ich da jetzt nur rumgestanden hätte und nichts gemacht hätte, So, ich hätte nur so rumgestanden, hätte so ein bisschen rum, oder hätte die Gegner nicht getroffen oder sowas. Davon musst du ja, du musst ja immer von diesen Opfern ausgehen, oder beziehungsweise diesen Spasten, die das Spiel so ausreizen,
die gar nicht spielen, ne?
Dass sie genau das eben nicht machen. Genau. Ja. Dass sie eben sagen, so, und dann muss sich der Designer Gedanken machen, was passiert, wenn der nichts macht. Oder wenn der völlige Spast ist, weil er gegen die Wände rennt oder was weiß ich, wie gehe ich damit um? Und in dem Moment hast du einfach das Problem, dass du eben da nicht dieses geile Inszenierung hast, weil wenn er da nicht hinguckt, dann sieht er eben nicht, wie dieses geile Flugzeug da abstürzt und bla bla bla. Das heißt, du musst ihn dann quasi wie so auf Gleisen durchführen, und das ist halt so dieser Kompromiss, den Uncharted an sich, finde ich, ganz gut hinkriegt, aber dann hast du eben dieses Gefühl zwischen geiler Action und okay, jetzt muss er doch ein bisschen was machen, damit er das Gefühl hat, dass er ein Spiel spielt.
Das Problem ist aber, das machen zu viele Spiele, und ich finde es irgendwie immer gut, wenn ich bei Spielen das Gefühl habe, ich kann mir selber meine geile Action machen. Ne?
Deswegen
finde
ich Just Cause halt
2 auch so geil.
Ja, doch, genau.
Ja, Just
genau.
Cause 2 kannst du das total viel. Du machst dir übelst geilsten Stunt, einfach nur, weil du diese Möglichkeiten hast.
Genau.
Fallschirm, Fahrzeuge, offene Welt und ja, noch
aber den das cool. Aber GTA 4 war genauso. Bei GTA 4 konntest du auch so aus den Standardmissionen irgendwelche krassen Action-Sachen machen.
Das finde ich halt geil, diese Interaktivität. Ja. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Resident Evil 6. Ja? Das gibt dir so ein paar Bewegungsmöglichkeiten. Du schmeißt einen Tisch um, du kannst irgendwie beim Boden rutschen, dabei noch geil schießen.
Aber das Problem ist halt eben, musst
es halt ausprobieren.
Aber du hast halt trotzdem die Schwierigkeit, dass du eben nicht die richtig geile Action zeigen kannst, weil wenn du richtig geile Action zeigen willst, dann musst du eben den Spieler pressen in du bist halt zu Quicktime-Events.
Da weiß ich aber nicht, ob man das wirklich machen sollte.
So, ja, aber
weil dann ist es ja eigentlich auch wieder ein Film. Dann
Fahrenheit zum Beispiel.
Aber ich meine, bei Lara Croft gibt es, also bei Tomb Raider gibt es halt ein paar ganz coole Szenen, finde ich, die das ganz gut kombinieren, und zwar, wenn sie manchmal so in so eine Art Wasserrutsche, also da gibt es so Flüsse, ja, und da rutscht du dann so runter, und dann hast du erst so ein bisschen, also erstmal sieht das immer spektakulär aus, weil das immer ganz schnell geht und so, ja, und dann rutscht du da ganz schnell runter. Und dabei schreit sie dann immer so rum. Und dann hast du erstmal die analoge Steuerung, dass du sie so ein bisschen steuern musst, dass du links und rechts nicht gegen irgendwelche Klippen
kommst. Bevor sie dann so einen Pfeiler durch den Kopf kriegt,
genau,
alter Schwede.
Dann hast du manchmal so eine Bretter, die aus irgendwelchem Grund sind dann da plötzlich vernagelte Bretter.
Gerade und
dann
die, wo Bretter
Spiel,
sind.
Dann geht das Spiel automatisch.
Vernagelt.
Dann geht das Spiel automatisch so in Slow-Mo, weil du dann deine Schrotflinte hast und dann schießt du die. Aber das Spiel nimmt dir nicht eine grundsätzliche Steuerung weg. Du hast immer noch die Steuerung links, rechts, wie du vorher kennst, und das Zielen mit der Schrotflinte, aber gleichzeitig gibt das Spiel dir das Tempo vor, indem das Spiel automatisch in Slow-Mo schaltet und ähnliches. Das ist so eine Mischung aus Interaktion und selber spielen, die ich cool finde, weil es sieht dadurch besser aus. Das würde nie so geil aussehen, wenn du das selber machen könntest.
Kann sein. Obwohl ich auch die Momente ein bisschen, also davon gibt es ein bisschen zu viele.
Ja, das so, wiederholt sich ein bisschen
oft, finde ich auch. Das ist mir dann doch wieder noch ein bisschen zu anspruchslos.
Also aber da hast du genau das, was ich meine.
Aber sowas gibt es halt bei Resident Evil 6 auch.
Und also du kannst halt, das ist halt so schwierig. Ich meine, es gibt wenig Leute, die sich so mit dem Spiel beschäftigen und die Reize so daran finden, dass sie ihre Action selber gestalten. Die meisten Leute wollen trotzdem eine Hand genommen werden.
Ja.
Und deswegen funktioniert sowas wie ein Call of Duty. Funktioniert eben nur, dass du irgendwie, ich meine, wenn dieses dann, oh, geile Action, geil inszeniert, ja, aber du überleg mal, wie viel du da selber machst. Für mich ist immer so, sind so diese Paradebeispiele, wo ich sage, ich nehme das auch gar nicht mehr wahr, weil da auch zu viel passiert. Ich meine, der Spieler desensibilisiert ja auch einfach, wenn halt einfach überall was passiert. Wenn du dann diese typischen, du stehst auf einem Truck und ballerst alles um dich rum ab. Ich habe das mal tatsächlich mal eine Szene gemacht und habe nichts gemacht. Und ich bin trotzdem durchgekommen. So, dass es gar nicht darum geht, dass du wirklich irgendwie selber überlebst, sondern es gilt eigentlich nur abknallen. Weil wie oft denkt man sich so, okay, jetzt habe ich den nicht getroffen, jetzt habe ich den nicht getroffen, jetzt habe ich den nicht. Das ist doch völlig langweilig. Und so hat man das Gefühl, was ich hier tue, ist völlig belanglos.
Ja, also Rail-Shooter-Sequenzen sind sowieso der Hass, ne? Also
genau. Die
kann ich gar nicht mehr ab. Ja. Das kann ich überhaupt nicht mehr sehen. Du musst ja fast in jedem Spiel da irgendwie noch mit leben, aber ich kriege da die Krise. Das ist so öde. Also,
Das ist aber vor allem auch ein Problem so bei Modern Warfare und so, weil das ist halt wirklich so was, weil andauernd explodiert irgendwas und du bist immer in der krassesten Ober-Action und du hast wirklich das Gefühl, dass die Action würde jetzt auch ohne dich genauso ablaufen und du hältst irgendwo das Gewehr und
das ist das Problem. Und manchmal stirbst du trotzdem einfach und du weißt nicht wieso, spielst du es dann nochmal.
Was los?
Ja. Ja. Ich finde aber so, dass das der Einzug ins Spiel für den Spieler, auch für jemanden, der jetzt gar nicht so fit ist im Kopf, dass der trotzdem von alleine und durch das Gameplay funktionieren muss. Also ich glaube auch so, Half-Life 2 würde jetzt auch niemanden überfordern, ja? Oder so ein Shooter-Alter-Schule so. Weil das ist ziemlich linear, das Spiel, und du kommst auch so durch, wenn du einfach nur ein bisschen ballerst hier und da musst.
Ich fand es einfach genial damals.
Das ist aber auch, ich auch, aber das ist zum Beispiel, das Bioshock Infinite wird genauso sein. Das wird auch ein Spiel sein, was dich nicht richtig vor Hindernisse stellt, aber die Frage ist halt immer, bei solchen Spielen, Half-Life 2 hat sehr, sehr viel ruhige Momente und dadurch wirkt die Action auch besser, weil es eben auch die Momente gibt, wo du einfach nur rumläufst oder nur was entdeckst und so. Und
vor allen Dingen so eine Atmosphäre und
auch Spannung hast. Da wird auch mit Musik gearbeitet und
sowas. Sowas traut sich ja heutzutage keiner mehr. Und sowas
ist zum Beispiel bei Dead Space 1 auch auch noch der Fall. Dead Space 1 ist in den spannenden Momenten nur deshalb so geil, weil es so viele ruhige Momente gibt und wo es einfach Momente gibt, wo du einfach durch die Ishimura durchläufst und du hörst nur Geräusche oder du siehst dann irgendwelche Reagenzgläsern, irgendwelche absurden Experimente oder du siehst irgendwie wieder diese typisch alienmäßige irgendeine Frau, die auf dem Bett liegt und sich selbst erschießt oder so, dieses Psychomäßige. Aber das krasse Gegenbeispiel, wie man es eben nicht macht, ist dann Dead Space 3, was wie so ein Kind mit ADS immer so wirkt, als ob sie andauernd Gegner entgegenschmeißen muss, aus Angst, dass du jetzt Langeweile hast.
Oder aber Dead Space 2, da kann man ein gutes Trinkspiel draus machen, wann jetzt der Gegner von oben irgendwie runterkommt. Also ja, ich meine, Robert und ich, wir können das prognostizieren. Dead Space
2 noch nicht so scheiße wie 3.
Ja, aber es war schon für mich so ein Bindeglied, also das war schon zu viel für mich, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt Teil 3 nicht spiele. Ich fand den ersten, der war für mich perfekt einfach. Also das ist so ein, das war der 10 von 10 Titel für mich damals.
Ja, hast du mal eine 9 von 10 gegeben?
Warst du das?
Ja,
ich war das. Dann habe ich nämlich die 10 von 10 für Dead Space 2 gegeben.
Noch nachträglich.
Wir hätten das
tauschen sollen. Weil ich fand, das ist aber, ich bin ja eh ein bisschen strengerer Typ gewesen, aber ich fand, das war einfach, der hat einfach so viel richtig gemacht und das ist so schade, wie das später dann verhunzt wird, dieses Spiel.
Ja. Aber genau das traut sich halt kaum noch einer, ne? Irgendwie dann so diese Ruhe zu machen, weil du das auch so schlecht irgendwie vermitteln kannst, komischerweise so. Ist ja auch bei Filmtrailern ist das ja das Gleiche. Du hast ja eigentlich die gleiche Plage auch im Film. Du brauchst ja auch im Film diesen Gegenpol, ja? Was stirbt langsam 1? Da geht auch nicht immer die Matrix 1 ist ein super Beispiel im Vergleich zu den anderen beiden, wo es immer nur bäm, bäm, bäm. Matrix 1 hast du ganz viele ruhige Momente.
Ja, aber das.
Und dann hast du diese perfekt gesetzten Action-Szenen. Ja,
aber da darfst du nicht vergessen, dass wir eine Minderheit sind, was das angeht. Ich meine, da hast du deine Marktforschungsanalysen, die sagen, die Leute wollen das und letzten Endes, und die denken nur mal kurzfristig, das ist ja auch verständlich, das verkauft sich besser.
Viel schlimmer ist ja, dass jetzt auch in Dauer irgendwelche Fokusgruppentests gemacht werden. Das heißt, also bevor das Spiel in den Laden kommt, spielen das immer irgendwelche Gruppen mit 20 Leuten und die kreuzen danach irgendwelche Sachen auf einer Liste an und sagen, zu wenig Action, und dann wird das alles nochmal umgeschmissen.
Ja, das Problem ist, ich glaube, wir sind einfach ein bisschen reflektierter. Die Leute, die
ja gut, meisten, aber ich glaube, kaum
die haben dann auch irgendwann
keiner so richtig geil. Also
ja, das ist ja eben der Punkt. Ja. So, ich glaube auch die Masse, die jetzt sich nicht so viele Gedanken darüber macht, was sie nun mag oder nicht, verliert irgendwann die Lust auf sowas.
Ja. So, aber deswegen, das merken sie halt zu spät.
Genau.
Ja. Und dann ist das Franchise tot.
Ich finde, das Problem, was Firmen wie EA haben, ist, dass sie immer versuchen, aus jedem Franchise immer gleich das Triple-Super-Mega-Franchise zu machen, statt zu sagen,
mit Multiplayer.
Okay, genau. Statt einfach zu sagen, okay, es muss, also dieses, die Tatsache, dass Firmen wie EA immer sagen, also bei uns sind Spiele erst dann irgendwie auf dem Radar, wenn sie 5 Millionen Stück verkaufen. Und da wollen wir alle Spiele hinprügeln. Und wir tun einfach alles, was nötig ist. Und bei Dead Space war das so, der erste Teil, den wir alle geliebt haben, der hat halt 1 Million Stück verkauft. Ja. Der zweite Teil hat dann schon 2 Millionen verkauft, 2,5 Millionen, wo sie gesagt haben, naja, kein Wunder, der hat mehr Action, sieht krasser aus und so. Also für so Business-Leute,
und der dritte Teil,
die Business-Logik war natürlich ganz klar. Genau. Aber auf der anderen Seite, warum kann ich nicht einfach mal sagen, pass auf, ich habe hier ein Spiel, so genau wie Beyond Good and Evil, ich habe ein Spiel, das hat einfach super geile Wertung, das hat super viele Fans, das finden alle Leute toll. Nehmen wir mal sowas wie Journey, ja? Da sage ich jetzt auch nicht, dass wenn ich jetzt Journey 2 mache, muss mehr Action rein, weil Action verkauft sich mehr und ich will einfach mehr verkaufen. Nein, du musst einfach sagen, pass auf, ich mache jetzt eine Fortsetzung, die wird wieder geil, vielleicht verkauft sie mehr, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die verkauft nur 1 oder 2 Millionen, also passe ich die Entwicklungskosten auch an, dass es nur 1 oder 2 Millionen und dann schon erfolgreich ist. Dann kann ich nämlich immer noch Qualität liefern und geile Spiele. Aber nein, die Gier ist immer da, immer sofort
das Nächste. Aber das ist ja auch verständlich, weil ich meine, wenn ich da jetzt ein Investor bin, dann erwarte ich nochmal, was ich jetzt hier investiere. Und wenn es möglich ist,
mehr dafür zu kriegen. Ja, du fällst aber größer auf die Fresse bei sowas.
Nö, das ist halt kurzfristiges Denken. Und wenn es halt nicht klappt, dann fährt es halt vor die Wand. Das ist mir egal, ich habe jetzt mein Ding jetzt raus und gut ist. Das ist halt das Problem.
Sie wollen
es
ja auch am Leben erhalten.
Die Leute, ich meine, ich kann mich daran erinnern, als ihr diesen Richtungswechsel hat, und da sind ja so eine schöne Geschichten eben wie ein Dead Space ja entstanden. Oder Mirror's Edge zum Beispiel, was ich immer noch schön finde, was einfach ein gutes Spielprinzip hat, aber was völlig Neues.
Warten wir mal auf Dark Souls 2, also wie das so wenn die das, also wie gesagt, sie haben das schon gesagt, im Gegensatz zu Demon's Souls, dass sie es so ein bisschen weicher machen wollen, aber...
Na, nicht weicher, einfach weniger. Du hast ja bei Dark Souls viele Elemente, die dir einfach nicht erklärt werden. Ja. So, du musst ja sehr viel entdecken. So.
Ich glaube, es hat ein hässliches Inventar.
Das wollen sie einfach so ein bisschen mit dran.
Was? Es ist halt sehr puristisch und hässliches Inventar und wie das halt generell, also diese Leiste da oben, das ist einfach nicht mehr modern.
Geht einfach mehr, dass es ein bisschen strikter wird. Nicht, dass es leichter wird, aber das ist eher dann so, was weiß ich, wie so ein früheres Arcade-Spiel. Weißt du gehst halt durch die Level.
Aber die dahinterliegende Theorie bei Capcom ist halt eben auch, nicht bei Capcom, das ist ja in dem Fall Namco, glaube ich, oder bei dem Studio, ist halt wieder so ein bisschen so, wir wollen, dass es mehr Leuten gefällt. Und
Was ja auch verständlich ist,
dass man dann sagt, so, wir machen mal so ein paar Sachen, modernisieren wir mal. Aber die Frage ist dann nicht, ob man dann, ja, die Gefahr ist groß, dass je mehr man modernisiert, dass man dann wieder versucht, so es möglichst vielen Leuten gerecht zu machen. Ja.
Ich frage mich auch, warum die eigentlich nie auf den Trichter kommen, dass sich dann auch Fortsetzungen, also jetzt speziell so ein zweiter Teil, mal gut verkaufen, weil alle den ersten so gelobt haben. Auch so durch Mundpropaganda oder Kritiken. Nicht so, also sie scheinen ja auch irgendwie extrem viel auf ihre Werbung zu geben, die dann bei, was weiß ich, Dead Space 2 oder so, über die actionreichen Szenen zeigt, wo dann alle denken, die das vermeintlich gucken, boah, das ist geil, das muss ich haben. So, ich habe den ersten verpasst, das sah mir zu langweilig aus. Nicht etwa, weil alle gesagt haben, du, ich habe den ersten gespielt, war mega geil. Oder irgendwie Tests gelesen haben, die sagen, boah, ey, super geiles Spiel. Sondern irgendwie durch so einen Scheiß, ihr habt ja auch das Gefühl, da wird immer irgendwie so ein bisschen am Markt vorbeigeforscht.
Was ich auch immer in letzter Zeit so unfair finde, das häuft sich so in den letzten Monaten, ist, dass wir andauernd Studioschließungen haben. Wir haben teilweise so Studioschließungen, bevor der Titel raus ist, zum Beispiel hier dieses Army of Two, das neue, was rauskommt. Das Studio ist jetzt schon geschlossen worden. Also erstmal
zeigt
Arbeit. Ja sehr viel Zuversicht auch in das Spiel. Ich habe schon richtig Bock drauf. Bin schon gespannt, wie geil das ist, wenn das schon so cool ist, dass man das Studio schon vorher schließt. Dann hast du so eine Sache wie bei Sony oder so, die hier dieses Battle All-Star Royale Team damit erstmal die Zusammenarbeit gekündigt haben mit dem Studio. Dann hast du EA hier, das Visual Montreal, gleich zugemacht hier. Da frage ich mich immer, die leiden ja teilweise unter Entscheidungen, die ganz bestimmt nicht die Leute gemacht haben. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass bei EA, dass bei Visual die Leute gesagt haben, wir müssen hier mehr Microtransactions einbauen oder ähnliches und wir müssen hier einen Koop unbedingt einbauen, sondern die wollten vielleicht einfach nur ein geiles Dead Space 3 machen. Aber genauso wollten die
daran.
Ja, aber warum wird eigentlich dann nie mal Management einer entlassen, der all diese scheiß Entscheidungen getroffen
hat? Ja, weil da irgendwelche komischen Wirtschaftsstudenten arbeiten, die von Spielen gar keine Ahnung haben.
Ich finde, diese ganze Industrie ist im Moment auf so eine Kurzfristigkeit ausgerichtet. So, es gibt kein gesundes, langsames Wachstum.
Ja,
es muss alles, es muss jetzt Geld bringen.
Und zu tun haben, alles aussaugen oder so.
Genau.
Sie haben einfach nicht Sinister-Gruppe, so den langen Atem und sie haben vor allem auch nicht das Gespür dafür, dass auch mal ein Titel eben, wie du das ja auch gesagt hast, Alex, wo es nicht darum geht, dass der jetzt mehr Leute anspricht, aber das ist einfach so, das ist so ein Qualitätsmerkmal. Ich meine, das ist das, wo Blizzard langsam seinen Zauber auch wieder verliert, bald. Wenn sie jetzt da ihre Scheiße daraus tröten. Alles, was die bisher gebracht haben, das hatte Hand und Fuß und das war einfach genial. Und da konnte man aber nicht. Und das reicht doch einfach schon aus.
Ja, vor allem, Blizzard hat halt auch mal gesagt, so, wir warten meinetwegen auch 100 Jahre, bis das Spiel fertig ist.
Genau.
Wenn bei EA und Activision halt immer klar ist, eigentlich bei allen anderen Sachen so, es gibt nächstes Jahr, gibt's.
Oder guck dir Rockstar an.
Es gibt das Spiel immer.
Ja,
Rockstar nächste, genauso.
Auf einmal ist das nächste GTA so eine totale Explosionsbombe. Einfach jedes Haus explodiert so, wenn du einen Meter gehst. Irgendwie so, wird jedem total gefallen. Nicht etwa so, weil die anderen Spiele einfach nur geil waren, und das deswegen jeder gekauft hat.
Und deswegen diese einfach mal zu sagen, wir halten das jetzt durch, wir halten diesen Stil durch und scheiß jetzt mal darauf, dass das jetzt actionreicher sein muss. Einfach damit die Leute, also so bindest du, wie gesagt, viel mehr Leute und schaffst auch ein viel exklusiveres Franchise, als wenn du halt einfach nur einen Actionbrei hast, den du überall dann findest.
Gut, du willst natürlich trotzdem noch eine Entwicklung haben, irgendwie dich verändern. Also ein Künstler malt ja auch nicht immer das gleiche Bild. Also ist ja so.
Ja, klar, natürlich. Aber er variiert nur seinen Stil minimal. Also ich meine, Van Gogh hat jetzt auch nicht plötzlich irgendwann angefangen,
abgeschnittenen
Ohren zu malen.
Ich meine, das sieht man ja zum Beispiel an den erfolgreichen Indie-Titeln. Ich meine, ich rede jetzt nicht immer so von Minecraft, wo man irgendwie so Millionen mitverdient hat. Aber warum nicht einfach mal wieder sagen, so wir, es reicht uns auch, wenn wir irgendwie ein Spiel, was uns in der Entwicklung uns 5 Millionen kostet, wenn das 6 Millionen reinbringt. Weißt du, dann ist es für uns schon erfolgreich.
Genau.
Aber nein, es wird immer so getan. Ich meine, bei EA ist zum Beispiel auch das Problem, dass genau, das ist ja in der Filmindustrie genauso, das regt ja Leute wie Kevin Smith auch immer granatenlos auf, deswegen fangen die ja an, ihre Filme dann selbst zu vermarkten. Du kannst nicht einfach immer davon ausgehen, dass ein Film, der kostet dich 20 Millionen, aber du gehst davon aus, er muss mindestens 60 Millionen einspielen, weil du ja nochmal 20 Millionen fürs Marketing ausgeben musst.
Ja.
Weißt du, dieser Zwang. Ja. Und genauso ist es bei EA auch. Du hast halt so plötzlich Spiele so, Dead Space, da setzt du dann irgendwie 300 Leute ran, die das in einem Jahr zusammenschrauben, dann machst du nochmal ein riesen Marketingbudget und dann muss ich das Ding plötzlich 5 Millionen Mal verkaufen. Und dadurch werden all diese Fokusgruppentests gemacht und sonst was, damit man möglichst viele Leute erreicht, statt zu sagen, nö, wir machen halt auch so wie im mittleren Management, wir machen einfach mal ein Spiel, wo wir wissen, das ist qualitativ gut, das ist aber nicht so bombastisch oder so, aber wir wissen, es gefällt den Leuten und
Und da können wir jetzt wieder den Kreis schließen zu XCOM.
Ja.
Ich glaube, da haben die einfach entgegen sämtlicher Prognosen haben die sich gesagt, wir machen das jetzt so.
Aber wir machen es auch überschaubar. Also man merkt dem Spiel ja an, dass es sieht gut aus, sieht charmant aus. Man merkt aber auch, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie da so mit dem Assassin's Creed so 400 Mann gemacht worden ist. Ich meine, bei Assassin's Creed 3, da hat man ja eher den Eindruck, das sind zu viele Leute, die zu viel machen. Ja. Weil das ist einfach, manchmal pumpen sie auch die Spiele so mit
Content voll. Ich glaube, das ist auch wieder so eine psychologische Sache, die dann oft unterschätzt oder auch fehlinterpretiert wird, dass die Leute auch merken, wann irgendwas so mit Liebe gemacht wurde. So, wenn sie also einfach reingezogen werden in so ein Programm. Klar, es funktioniert nicht immer. Also, wir haben auch so Spiele wie Beyond Good and Evil, die Leute halt total super fanden, die aber irgendwie nicht ankamen, weil sie wirklich vielleicht ein bisschen seltsam waren oder so von der ganzen Atmosphäre.
Aber zum Beispiel dieses Resident Evil 6, dir gefällt es zwar, aber im Grunde hat es auch dieses Problem, einfach, dass die Leute versucht haben, es einfach allen recht zu machen, so viel reinzustecken, dass sie vergessen haben, dass das Spiel über, das hat überhaupt keinen Fokus. Das hat gar keine Linie.
Gut, hat sich trotzdem 6 Millionen Mal verkauft, so, aber, oder?
Nee, irgendwie 4, 4, bisschen, noch
bisschen,
was.
Bisschen echt? Weniger, glaube ich.
Nicht bei 6, okay.
Und also 6 war das, 6 war das Ziel. Ziel, genau.
Ah, okay. Okay.
Und wenn die sagen Ziel, waren das intern das Ziel 8 Millionen, oder?
Nee, aber gleichzeitig, dann verlassen sie sich halt irgendwie auf ihre komischen Tests und Meinungsumfragen oder so, die das oft gar nicht widerspiegeln, weil, wie gesagt, die Leute sind ja auch mitunter gar nicht so reflektiert, so, ne? Es nimmt ja nur nicht jeder ein Spiel irgendwie oder einen Film so auseinander wie wir. Irgendwie sagen, fand ich irgendwie cool. Fand ich das deswegen cool? Ja, wahrscheinlich schon. So, keine Ahnung. Irgendwie, und so kommen dann solche Sachen zustande. Und es arbeiten auch einfach zu viele degenerierte, geldsüchtige Manager in diesen Führungsebenen.
Das ist mir auch wieder aufgefallen, als ich mit Sabrina und Schwiegervater zusammen Skyfall gesehen habe, da ist mir wieder eingefallen, warum viele Leute den auch gar nicht so schlecht finden. Weil je weniger ernst man das Thema nimmt, desto mehr kann man auch hinnehmen, ja. Also zum Beispiel, die fanden, das war halt ein guter James-Bond-Film und diese Szene mit dem Aston Martin und so, fanden die halt lustig. Fanden die halt, ist doch wie der alte James Bond und so. Und natürlich nur, wenn, ich habe dich danach wieder eine halbe Stunde rumdiskutiert, warum das einfach so schwachsinnig ist, dass dieser Aston Martin da drin ist. Aber das ist im größten Teil alles auf Granit gebissen, weil die auch einfach gesagt haben, das haben die sowieso in einem halben Jahr wieder vergessen. Und das ist für die, James Bond ist halt für die auch nicht irgendwie wichtig oder so. Und das ist halt so.
Denn es ist aber trotzdem noch unverständlich, dass sie ihn alle so gut finden. Ja. Also selbst du müsstest ja irgendwie denken, boah, es ist neue Inception.
Ja.
So, weißt du, wo du wirklich einen Film hast, der irgendwie was neu macht und dich umhaut, weil er dir was bietet, was du noch nicht gesehen hast. Aber durchschnittliche, völlig undurchdachte, hohle Action hast du auch schon tausendmal gesehen.
Das ist halt das Schlimme, dass es Leute gibt, die einfach nur so, also ich habe den Eindruck, manche Leute reicht es beim Film schon, wenn einfach sich was bewegt auf der Leinwand. Das ist für die dann schon ein gelungener Filmtag. Also so, und wenn dann, also ich hab Leute.
Wenn das Popcorn schmeckt.
Ich habe Leute, die fanden Stirb langsam 5 cool. Also geile Action.
Hast du den eigentlich gesehen
jetzt? Nee. Ich
habe gestern das Ende gesehen noch vor dem Putzen im Kino.
Ja, also ich würde mir den höchstens runterladen oder so. Also das ist bei meiner Art, so einen Scheiß zu boykottieren. Keine Ahnung. Ich werde mir vermutlich irgendwann dann auf Blu-ray holen, weil ich einfach, das ist schon langsam, muss man einfach in einer Sammlung komplett haben. Aber nee.
Doch. Wenn die Filme, also 3 von 5 Filmen irgendwie scheiße sind.
Ich habe auch die Indiana Jones Blu-ray Box, da ist auch die 4. drin. Ich meine, kann ich jetzt verbrennen oder so.
Aber schwarze Schaf muss man eben auch erkennen.
Ja, finde auch. Ist wie in der Familie, ja.
Finde ich nicht. Schon gar nicht, wenn das Verhältnis nachher so unausgeglichen ist.
Deine Eltern haben auch nicht gesagt, so den Johannes, den verstoßen wir jetzt.
Ja. Wir auch nur Alien 1 und 2 irgendwie, vielleicht noch den dritten, aber bestimmt nicht den vierten.
Ich fand den vierten.
Der vierte ist gar nicht so schlecht. Ja,
eben, ich fand ihn jetzt auch.
Ja, aber er ist auch einfach nicht gut genug, um ihn in der Sammlung zu haben.
Nee, wir reden jetzt außerdem.
Du bist auch nicht gut genug, hier zu sitzen und trotzdem haben wir ja ein Mikro frei.
ziemlich oft hier.
Aber wie gesagt, der Downfall von Alien 3 und 4 ist nie
nicht die
Fallhöhe wie Prometheus oder Skyfall oder ähnliches. Aber das ist ja, wie gesagt, gar nicht unser Thema.
So, was spielen wir denn noch so für Spiele? Jetzt haben wir das erste Spiel abgefrühstückt.
Ja. Also SimCity spiele ich seit gestern, macht super Spaß.
Ja,
Server nicht gefunden. Ja, genau. Man versucht
SimCity 1
einzuloggen und es geht einfach gar nichts. Und das ist halt... Wir haben da im Podcast schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als nämlich diese Stresstest-Beta und sowas war, dass wir gewettet haben, dass es nicht funktionieren wird.
Da war ich, glaube ich, nicht
dabei. Und es ist genau das, wie Fiasko hoch 10. Heute soll es angeblich schon wieder ein bisschen besser gehen. Aber gestern hatte ich halt erstmal waren immer so, der Server reagiert nicht. Dann gibt es ja so, es gibt so Europe West und Europe East und die waren alle voll. Dann gab es später am Abend schon so eine Zeiteinblendung, so in 15 Minuten können Sie es normal probieren. Dann bist du manchmal reingekommen, dann konntest du aber keine Stadt gründen, weil das ist ja dieses Multiplayer-System, dass du dann halt immer so ein Gebiet hast, wo du so auf dem kleinsten Gebiet hast du 3 Städte, die du sozusagen beanspruchen kannst. Und das, weil du ja halt immer relativ kleine Städte hast, aber immer in so einem, weil ja dieser Multiplayer-Aspekt immer so wichtig ist, du bist halt immer auf einer Landkarte mit zwei anderen Städten oder später mit vier anderen Städten oder mit sechs anderen Städten, weil du halt immer Austausch hast, weil es ist wie Jan so schön sagen würde, auch wieder so ein Mangelspiel. Egal, wo du auf der Karte bist, irgendwas hast du nicht. Das ist ja dein Ausdruck. Nee, das hat, glaube ich, Jan gesagt.
Da haben wir es wieder, ne? Wenn es sich jetzt schlecht verkauft.
Das funktioniert alles.
Wegen solcher Fehler. So, was wird die EA denken? Nicht wie irgendwie Online-Registrierung ist irgendwie scheiße. Nee, wir hatten zu wenig explodierende Hochhäuser bei SimCity.
Nee, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass die bei Maxis, die werden auch nicht gesagt haben, ey, lass mal uns das Spiel so einbauen, dass man immer online sein muss und dass es so einen starken Multiplayer-Fokus hat.
Weil das war auch schon immer so wichtig bei SimCity.
Ich finde das aber auch ehrlich gesagt ziemlich frech. Also mich würde das tatsächlich mal interessieren, ob man da nicht auch einfach mal zu EA anschreiben kann und sagt, ich möchte jetzt mein Geld wieder haben oder ich möchte zumindest 20 Euro wieder haben.
Das ist lustig. Bei physikalischen Kopien geht das bei EA. Also du kannst, wenn du das Spiel gekauft hast, in der Box und so, kannst du es jetzt wieder umtauschen. Und okay. Aber bei digitalen Versionen, wenn du es über Origin runtergeladen hast, gibt es dieses 14 Tage Umtauschrecht des Herstellers nicht.
Das ist eigentlich eine Frechheit.
Ja.
Weil das kann ja vor allem, also ich finde es einfach eine Frechheit, dass man ein Spiel kauft und es einfach nicht spielen kann.
Ja. Oder vor allem das Geile ist ja, das hatten wir ja bei Diablo auch schon und so, das ist einfach wieder der Geiz, eine Serverstruktur hinzustellen, die am Anfang diesen zu erwartenden Ansturm abfängt, weil du weißt doch ganz genau, wie viele Exemplare du in den Handel bringst. Ja. Guck mal, bei anderen Sachen, ja, so bei Webseiten, so wie Array Games oder bei anderen, bei uns gibt es ja auch manchmal so eine Fehlermeldung, SQL zu viel User oder so, wenn dann so bei der E3, bei der PS4 Pressekonferenz. Das liegt dann aber auch daran, dass eine Webseite nie genau weiß, wie viele Leute darauf zugreifen können. Ja. Da kann sein, dass du irgendwie verlinkt wirst oder sonst was.
Vor allem, ich weiß nicht, wie es technisch bei Spielen ist, aber theoretisch kannst du die Dinger mieten.
Ja,
also so, genau.
Also im
genau, deswegen.
Cloud oder sonst was.
Oder machen sie ja dann die bringen ja auch irgendwann bestimmt wieder ein anderes Spiel raus, was Server braucht. Dann kann man die einfach dahin stellen.
Aber das Beste ist halt, du hast eine Zahl, du weißt, du hast 3 Millionen Stück von dem Scheißspiel in den Handel gebracht und du weißt also genau, wie viele Leute sich am ersten Tag einloggen wollen. Ja. Und da nicht zu sagen, okay, wir machen unsere Struktur so, dass wir am ersten Tag diese 3 Millionen haben. Und wenn dann danach die Leute wieder weggehen, ist egal.
Ja, die sagen sich auch jetzt, mein Gott, dann kommen sie halt nicht ruf und es spielen ja dann im Endeffekt wieder weniger. Die haben dann so wahrscheinlich so Zahlen, wo sie sagen, ja, okay, nach den ersten 2 Monaten gehen 20% weg. Warum sollen wir uns hier noch was anbieten?
Hier Kostenoptimierung.
Genau. Und das ist halt so, das ist einfach eine scheiß Message an die Spieler, weil es ist ja, ich meine, wir leben jetzt auch in so einer Welt, wo man HD-Filme einfach mal instant irgendwo sehen kann. Da werden wir es mal bitte schön hinkriegen, für Leute, die 60 Euro für ein scheiß Spiel ausgeben, um es überhaupt spielen zu können, dass sie da die Serverkapazitäten zur
Verfügung stellen. Oder du machst halt immer noch irgendwie sowas wie einen Offline-Modus oder
genau.
So, dass du sagen kannst, du kannst das Spiel notfalls auch offline spielen.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dieses Spiel auch offline spielen kann, ne? Aber da muss man halt irgendwelche Umwege gehen und dann irgendwelche Log-Dateien verändern, dass
noch
man
sagt, nicht, so fuck you. Kann man es nicht. Also ich meine, ich glaube, bei Diablo 3 hat es bis jetzt auch noch keiner so richtig hinbekommen.
Also ich habe zum Beispiel auch, ich musste ja Diablo 3 tatsächlich, ich habe es mir fast offiziell geholt, glaube ich. Ich
hab's du hast einfach meinen Account
genommen. Ich habe deinen Account genommen.
Ja.
Genau. Das ist auch, es bleibt in der Familie.
Account Sharing.
Genau, so wie wir scheren auch unseren Arsch, von daher.
Genau. Wir scheren ihn. Kann man das nicht so nennen? Egal. Und da musste ich ja auch extra diese Logdatei ändern, damit er nicht abfragt, was ich für eine Grafikkarte habe, weil meine Grafikkarte damit nicht kompatibel war, wo ich auch denke, ihr Bastard.
Und es funktioniert doch.
Es lief völlig flüssig auf richtig guten Einstellungen, wo ich denke, ihr Arschlöcher, aber ich meine, jetzt hätte ich deswegen dieses Spiel nicht spielen können. Und musste das halt umgehen, deswegen. Also vielleicht kann man das ja hier auch irgendwie machen. Und ich finde, da muss dann EA dann auch, da dürfen die dann auch nicht meckern, dass dann Leute diesen Weg gehen, weil sie wollen verdammt nochmal das spielen, was sie gekauft haben.
Ja.
Kann es eigentlich, speichert der alles online bei SimCity? Also kann es passieren, ich baue 3 Stunden Stadt auf und im Moment sind die Server halt noch irgendwie Panne und dann ist alles weg.
Sowas in der Art. Also ich meine, wie das genau funktioniert, weil sie nicht bei EA Origin spielen, ist es halt auch so, dass es so ein Cloud-Saving gibt und manchmal bei manchen Spielen fragt er sich dann, wenn es da Inkonsistenzen gibt, dass zum Beispiel auf deiner Festplatte ein Spielstand ist, der viel aktueller ist als der in der Cloud, welchen er nehmen soll und so.
Okay.
Aber ich glaube schon, dass also zumindest bei den Städten, die ich gestern so gemacht habe, dass dann das ist ja auch so, dass das Spiel dann teilweise, wenn du das dann erstmal spielst und wenn du es wirklich geschafft hast, dass du in der Stadt bist, dann steht manchmal oben rechts dann so ein ganz kleines Symbol, so Serverausfall, Verbindung zum Server unterbrochen. Aber du kannst dann trotzdem noch weiterspielen. Okay. Aber wenn ja die Serververbindung nicht wiederherstellen kann, dann ist halt die Frage wirklich, ob das dann nicht alles für den Arsch ist,
genau,
was er dann da speichert. Also das ist, und was mich am meisten ärgert, ist halt, dass man das Gefühl hat, man weiß genau, sie hätten es vermeiden können. Sie hätten durch den Offline-Modus das vermeiden können.
Genau, aber das wollen sie natürlich nicht.
Denn
sie lernen auch nicht.
Du kannst ja auch alleine spielen, notfalls. Du kannst ja zum Beispiel so eine Karte nehmen und dann einfach die drei Flächen dann einfach selber beanspruchen. Ja. Und dann baust du halt da drei Städte und das macht dir sogar manchen bestimmt viel mehr Spaß, weil sie dann das so optimieren können. Als wenn du das mit wildfremden Leuten spielst.
Genau, die dann eh sagen, hey, fuck you.
Ja, genau.
So, left for dead, ich schieße eh alle meine Teamkameraden ab.
Ja, also,
das ist... Die habe ich übrigens auch gehasst.
Kann man das machen bei
Left 4 Dead? Ja, ne, das war so geil. Also, es gab so eine... Ich weiß nicht, was das für kranke Bastarde sind, aber die haben tatsächlich bis kurz vor dem letzten Level so abgewartet, haben so die ganze Zeit noch so mitgespielt und dann sind sie so ausgeflippt und haben einfach mal ihre Teamkameraden umgebracht. So immer so kurz bevor man es durchgespielt hat, wo man dachte so, du Bastard.
Finde ich wie cool.
Ja, aber nicht. Dann konnte man ihn dann rauskicken. Egal.
Und das ist halt auch dieses was mich so stutzig macht im Grundkonzept von SimCity, dass es einfach davon ausgeht, dass die Menschen alle gut sind und sich alle helfen wollen.
Ja, ja, genau.
Weil das ist ja, das basiert ja dann darauf, dass du dann unter den Städten untereinander, wenn du dann zu dritt oder zu viert bist, dich austauscht. Der eine hat zum Beispiel besonders viel investiert so in Mülldeponien und so. Das heißt, dass die anderen Spieler dann ihren Müll dahin fahren können. Oder der eine hat eine sehr gute Wasserversorgung, dass er das, was er überschüssig hat an Wasser oder Strom, den anderen Städten verkaufen kann.
Ist auch ein geiles Konzept.
Und dann gibt es ja immer dieses Großprojekt in der Mitte, wo zum Beispiel, sehr passend für uns Berliner, wo man so einen Großflughafen oder sowas bauen kann, wo alle Städte drumherum
dann
ihre Ressourcen dazu stellen muss. Genau, theoretisch ist es ja toll. Und ich glaube, es macht auch super Spaß, wenn man das mit Leuten spielt, die man kennt. Mhm. Aber mir wäre das einfach viel zu riskant, gerade weil so manche Partien ja durchaus, da sitzt man an der Stadt 10, 15, 20 Stunden und wenn dann irgendein Arsch...
Dazu hat man einfach zu wenig Vertrauen in die Internet-Community, ja, ne?
Natürlich.
Ich hätte das Vertrauen vielleicht null. Recht. Ich meine, ja, klar. Aber ich meine, es ist ja auch so, jeder, der damals war, als Peter Molyneux Milo vorgestellt hat, wollte jeder diesem Jungen einen Schwanz in den Mund drücken so in etwa und sich fragen, was macht denn der dann?
Oder erstmal malen auf dem Stück Papier.
Genau, guckt so. Erstmal. Ja, also weißt du, das ist so, das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, davon lebt das Internet ja auch von dieser Kreativität, jetzt nicht in dieser Absurdität, aber...
Der Kreativität an Assigkeit?
Ja, aber das ist manchmal, hat das super kreatives Potenzial. Ich meine, wenn ihr dir mal überlegt, ich kann mich noch dran erinnern, da war, wie heißt dieses große, NeoGAF, da war so ein Typ, der hat irgendwie, was weiß ich was, der hatte irgendwie Far Cry 2 oder sowas, hatte der schon eher als alle anderen und hat sich halt mit diesem Foto, hat ein Foto davon gemacht, wie er da so grinst und diese Spielpackung neben sich hält. Was macht das NeoGAF? Es nimmt dieses Foto und packt natürlich dieses grinsende Gesicht in jede absurdeste Situation überhaupt, so irgendwelche vergewaltigten Frauen oder geköpfte Typen, wie halt dieser Typ dann daneben macht so. Und das finde ich, das ist zwar krank, aber es ist geil.
Ja, das stimmt, das ist ja klar, genau, eine Art von Humor.
Genau.
Und das braucht natürlich, deswegen ist es auch schön, dass das Internet.
Das ist ja auch schwarzer Humor, der eigentlich, mehr oder weniger harmlos ist.
Das heißt, das ist ja kein direkter Humor, Angriff. Ne? Das heißt, ab jetzt Migrationshintergrund
Humor. Afroamerikanischer Humor?
Nee, das auch wieder nicht, weil, ne?
Nee, das ist ja richtig, aber ich glaube halt, wie gesagt,
du hast lichtabsorbierender Humor.
Mein Humor ist so schwarz, ich kann ihn Baumwolle pflücken schicken.
Ja, genau. Ja, die ist bestimmt auf dieser Facebook-Seite, ne?
Welche
da gibt es eine Facebook, die genau den Spruch so? Mal. Aber ich bin jetzt dafür, dass wir das ab jetzt komplett lichtabsorbierenden Humor nennen. Finde ich, hat was. Das machen wir jetzt publik.
Aber ich finde halt, du bist halt Internet oder so. Also okay, es gibt ja bestimmt auch Systeme so mit irgendwie Bewertungen und sonst was, um das ein bisschen zu kompensieren, aber du bist halt immer... Je mehr du auf die Mitarbeit mit anderen Spielern angewiesen bist, desto
schwieriger. Ich meine, okay, bei Journey Bewertungen sind da auch wieder so ein Problem, weißt du? Dann machst du halt wieder alle runter. Ja, so, der war scheiße, obwohl ich den gar nicht kenne. Hm. Zero Area Games User-Bewertungen für Spiele, die noch gar nicht draußen sind.
Ja, genau. Also das ist halt ein bisschen das Problem, dass man sollte so eine Spiele nicht nur auf Goodwill aufbauen, weil das ist
das funktioniert nicht.
Ja, ist so wie bei Mr. Burns irgendwie Spenden zu sammeln oder so. Nee, ja, SimCity, wie gesagt, mal sehen, was so. Ist auch interessant, wie die Presse damit umgeht, weil es zum Beispiel die Jungs von der GameStar hier, unsere Kollegen, die haben natürlich jetzt große Probleme, wie bewertet man so ein Spiel? Weil theoretisch, wenn man es jetzt gestern bewerten müsste, also am Donnerstag, müsste man sagen, das Spiel hat irgendwie so 0% oder 10%. Ja. Also die 10% sind für den Startbildschirm oder so. Weil es einfach nicht funktioniert.
Genau.
Du kaufst es, aber natürlich muss man sagen, wir wissen ja immer, wie bei Diablo 3 oder ähnlichem, in einer Woche wird das laufen. Und da wird jeder das spielen können.
Ja.
Wie bewertet man das dann? Kann man es dann noch abstrafen dafür, dass es die ersten ein, zwei Tage nicht läuft? Ich weiß nicht.
Ja, es ist schwierig. Ich meine,
insofern ist es ja
immer so, dass man, ich finde, eigentlich müsste man das auf jeden Fall einen Malus anbauen, weil man kann ja auch sagen, okay, gut, da gab es hier diesen Patch, der kommt jetzt auch und dann beheben die das, aber ich kann halt ein Spiel nicht nach seinem Potenzial bewerten, sondern nach dem, was ich gerade in dem Laden kaufe. Punkt. Also eigentlich finde ich das, und das muss aber ich auch, ein Publisher, weil ich will nicht wissen, wie viel mittlerweile spekuliert wird, die sagen, ja, komm, druck, pack mal in die Presse, Day-One-Patch regelt das schon. So, weißt du, so mit dieser Mentalität.
Aber das wäre zum Beispiel so, der Diablo 3 hätte dann immer noch eine 1 von 10.
Weil es immer noch nicht läuft?
Nein, es läuft ja immer. Es läuft ja. Dass wenn man sagt so, okay, wir haben an dem Tag des Releases getestet.
Naja, man muss ich sage ja nicht gleich eine 1 von 10, aber alleine für den Service, der eben nicht vorhanden ist. Und das
aber der war ja nur für ein paar Tage nicht
vorhanden. Ja, und also ich will am Anfang eine schlechte Wertung geben und dann später nachwerten.
Genau, ja, genau. Das so. Ich finde, das ist eine faire Sache.
So, ja. Dass man das kauft am Anfang halt keiner, bis EA einfach den Arsch hochkriegt und die Scheiße repariert.
Genau, und dann, das finde ich, wäre übrigens mal ein neues Wertungsmodell, was wir mal schnell einführen sollten.
Es wird natürlich schon durch die negative Presse im Umfeld des Launches so ein bisschen, finde ich, immer schon
abgestraft. Aber ich finde es noch schöner, wenn der Metacritics plötzlich dann nur noch 4 von 10 steht.
Und ist glaube ich, auf jeden Fall auch besser, gerade als gar keine Wertung zu vergeben. Weil gar keine Wertung zu vergeben, das kommt irgendwie immer nicht so, glaube ich,
an. Das ist arschlos. Das ist so, ich warte mal noch, was wir mal so rüberbringen.
Ja, nee, weil das ist auch kein gutes Signal an die Verbraucher sozusagen als Testmodell. Ja, weil du hast einfach den Test gemacht und der Test besagt, es funktioniert nicht.
Aber ist das so viel besser, jetzt zu sagen, so, wir geben jetzt 1 von 10 und nächste Woche geben wir dann 8 von 10?
Na, ja. Weil es ist ja auch noch nicht raus, ob es nächste Woche eine 8 von 10 kriegt. Dafür bei
diesen Spielen ist er halt meistens.
Muss ja auch ein bisschen Signal senden, ne? So, EA muss ja dann auch einfach merken, es tut weh.
Ja, gut, aber das Signal wird ja gerade von den Kunden gesendet und zwar, glaube ich, nicht zu knapp. Guck dir mal bei Amazon an, da hat das, glaube ich, 900 Bewertungen und 800 davon sind 1-Sterne-Bewertungen.
Das ist ja nochmal eine andere Sache, aber das ist ja eben auch unsere Aufgabe, weißt du? Wenn wir jetzt irgendwie Tests machen und merken, es funktioniert nicht, dann muss. Also, wir sind ja dann noch die Vorstufe zum Verbraucher. Dass der Verbraucher dann selber nochmal für sich sagt, finde ich kacke. Ist ja auch nochmal.
Man kann ja auch sagen, finde ich gut. Ich meine, es gibt ja viele Fachpressen, die irgendwelche Spiele scheiße bewertet haben und die Leute haben gesagt, was habt ihr eigentlich? Wir finden es geil. Ja. Gibt es ja eben auch. Also da kontrolliert der Markt sich auch schon selber. Aber gut, ich meine, ist jetzt die Frage.
Das Schwierige ist halt immer so, dieser Outrage ist halt immer da und es ist super ärgerlich. Ich meine, mir ging es ja genauso und Jan Smets ging es bestimmt noch schlimmer, weil er ja sogar das Spiel gekauft hat, so als digitale Deluxe-Edition und da richtig noch mal extra Portion Geld investiert hat. Das ist ja so eine Sache. Aber die Sache ist halt, eine Wertung ist ja dann 1, 2, 3 Jahre gültig. Und wenn man dann sich den Zeitraum anguckt, genau wie bei Diablo 3, ja, dann ist es halt so, dann ist es auch wieder vergessen, was so in den ersten 1, 2 Tagen schiefgelaufen ist.
Aber
wenn
für mich,
früher bei
World of Warcraft, die Erstkäufer bist du halt dann auch
gehört für die Anlaufstelle,
ne? Weil ich deswegen meine, machen wir auch früher Tests oder versuchen es halt irgendwie, die auch am ersten Tag
das zu bringen. Das kannst du ja gar nicht machen bei so einem Spielen, weil zum Beispiel die Presseleute haben ja die SimCity schon 2, 3 Wochen vorher spielen können, komplett in der Retail-Version. Da lief natürlich alles super flüssig, weil die Server alle perfekt da waren. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt gesagt hättest, so, du hast den Test geschrieben, alles fertig, dann gehst du Donnerstag online und dann musst du aber feststellen, dass das halt eben völlig belanglos ist, was du geschrieben hast, weil kein Mensch kann das spielen gerade.
Ja. Na gut, du kannst halt immer noch einen Test rausbringen, ein Satz funktioniert nicht, 1 von 10 und dann irgendwann reißt du halt den anderen nach.
Ein Signal.
Hat der Krawall hat das ja gemacht.
Ein Meisterwerk für die nächsten 10 Jahre. Oh, Update, funktioniert nicht, 1 von 10.
Krawall hat das ja gemacht. Da gehst du auf den Test von SimCity und dann steht da einfach nur so, funktioniert nicht und 17% oder so.
Okay.
Aber hätte ich auch sagen können, André, warum gibst du 17% dann? Also,
ja, dann muss man auch.
17.
Das Login-Menü. Ist so gut.
Der Materialwert von, ja. Das ist, genau, also ich finde, wie gesagt, da kann man ruhig denen mal eine reinwürgen, weil so kommen sie ja mal damit durch, dass sie sagen, ja komm, die Leute regen sich ein bisschen auf und ein bisschen auf
Arbeit. Bei Ubisoft war es ja auch so, und davon hätte man noch lernen können. Ubisoft mit seinem Always-on-DRM ist dann so auf die Fresse gefallen, dass sie ihn später überall wieder rausgepatcht haben. Ja. Also, und dann hatten sich die Wogen wieder halbwegs geglättet. Ja. Und ich glaube, Assassin's Creed 3 war ja zum Beispiel das gute Gegenbeispiel dafür, dass sich gute Spiele auf dem PC auch gut verkaufen. Ja. Das hat sich ja plötzlich auch 1 Million Mal
aber da verkauft. Wird EA einfach anders sein. Die sind anders drauf, die werden das nicht patchen.
Ja, aber das ist halt so traurig, weil sich die Firmen selber ihr Geschäftsmodell so kaputt machen. Ja. Durch diese übertriebene Angst vor Raubkopieren oder ähnliches, so restriktiv sind, da sind sie so ein bisschen so wie manchmal die Film- und Musikindustrie. Die hat ja auch erst versucht, so extrem restriktiv mit MP3s da umzugehen, du darfst sie nicht kopieren und ähnliches.
Ja, zweimal brennen.
Zweimal brennen höchstens und erst der große Erfolg. Ich meine, jetzt ist es so Standard, so bei, egal wo du deine MP3s runterlässt, bei Amazon, bei iTunes oder so, du kannst so oft kopieren, wie du willst, auf so vielen Geräten und sowas. Und dadurch, glaube ich, ist so auch erst der Durchbruch geschafft worden, dass Leute das eben dann auch bezahlen.
Der anderen Seite, das müssen sie auch eigentlich machen. Ich meine, das Recht hat sich auch insofern verändert, dass man tatsächlich, es gibt nämlich den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz, den gibt es tatsächlich. Es
ist immer gut, den Alexander
Kampan hier zu haben. Naja, den gibt es tatsächlich.
Ja, ich glaube mir.
Das der bedeutet, dass sobald ich mit meinem Wissen und Wollen eine Sache in den Vertrieb, also quasi in den Wirtschaftskreislauf gebracht habe, dann bin ich quasi meiner sonstigen rechtlichen Befugnis enthoben. Ich kann dann einfach nicht sagen, das will ich jetzt aber nicht. Also es ist zum Beispiel, wenn Johannes jetzt ein Auto kauft, ja, da ist ja, sind ja super viele patentrechtliche Sachen zum Beispiel drin. Ja, wie funktioniert, was ist das jetzt hier für eine Radaufhängung oder blablabla. Und dann kommt jetzt einer und sagt, das ist aber patentrechtlich, ist das ja noch geschützt. Dann könnte er rein von der Theorie her verlangen, Auto einkassieren, kaputt machen, bam, das war's. Mhm. So, aber in dem Moment, wo ich das halt in den Umkreis gebracht habe mit meinem Wissen und Wollen, kann ich da nicht mehr sagen, okay, Johannes darf zum Beispiel nicht mal in dem Auto rumbauen. Johannes kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Und in dem Moment, wo er das Auto kauft, kann er das machen. Und das ist halt der Erschöpfungsgrundsatz.
Ja, aber der wird ja ausgehebelt, weil natürlich die Softwareindustrie immer mehr dir diese ganzen Lizenzsachen vorher gibt, in denen drin steht, dass sie dir sozusagen gar nicht mehr ein Produkt,
aber das können sie nicht machen.
Eine Dienstleistung verkaufen, genau. Ein Service.
Aber das ist ja das Witzige. Das
macht ja Microsoft und sonst was. Das ist, dass sie ja sagen sie, du kaufst mit Windows eine Softwarelizenz zur Nutzung, aber nicht das physikalische Windows.
Deswegen ja, aber nur weil sie es anders nennen, das ist ja auch gerade noch vor dem EuGH und das ist ja, das alles ganz interessant. Das ist gerade, und damit werden sie nicht durchkommen.
Ja, das ist ja das, was Steam ja auch so.
Genau, und da gab es ja dieses Urteil und das ist, also der EuGH ist auf jeden Fall schon da dran, dass sie die da mal ordentlich, weil es kann nicht sein, weil es gibt keinen Unterschied zwischen, ob ich das jetzt in digitaler Fassung kaufe oder habe ich das halt in Festform kaufe. Ja, das kann es einfach nicht sein. Und
das
deswegen,
wird halt spannend zu sein, wie das mit Steam halt ist, weil da geht es ja auch darum, dass man halt die Sachen nicht gebraucht verkauft.
Und da hat der EuGH nämlich gesagt, das geht so nicht, ihr müsst den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie mit ihrem Eigentum, was sie eben sich gekauft haben, verfahren können, wie sie wollen. Es kann nicht sein, dass man sagt, nö, es ist halt nur an deinen Account gebunden, deswegen leck mich, du Arsch.
Ja, aber die Frage ist, da gibt es ja ganz andere Implikationen. Ich würde zum Beispiel ganz gerne mal wissen, wie das ist, wenn jetzt Steam morgen, wird ja nicht so sein, aber du hast bei Steam irgendwie deine Spielebibliothek mit 200 Spielen für 1.000 Euro und morgen ist Steam pleite und stellt den Dienst ein. Dann hast du ja auch gar keinerlei Anspruch mehr auf deine Spiele und die Spiele zu spielen.
Genau, und da kann man natürlich dann sagen, klar, wenn die pleite machen, dann hast du eh immer ein Problem. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Gewährleistungsansprüche... Ja,
nicht, wenn ich physikalische Sachen kaufe.
Ja, also, scheiße, dein Opel pleite macht, ist mir egal, wenn ich meine Opel vor 5 Jahren gekauft habe. Ja,
aber ich meine, was ist jetzt zum Beispiel, wenn dein Opel kaputt geht und es gibt keine Ersatzteile mehr? Dieses Problem, dass du auf irgendwelche Leistungen angewiesen und die sind dann insolvent sind.
Dann hast du aber immer noch Gebrauchtverkäufer. Weißt du, die vielleicht noch Teile von früher haben oder
genau.
so. Die
dir also das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo du das so kaufst, weißt du, worauf du dich einlässt. Das kann man ja schon so ein bisschen sagen.
Ja, aber dann kannst du auch sagen, dann weißt du bei Steam auch, dass du es nicht weiterverkaufen kannst.
Das nee, ist an eben nicht. Und das ist ja nochmal was anderes.
Sagen die wir ja vorher.
Da ist es ja insofern was anderes, als dass, solange sie ja da sind, du die Möglichkeit haben musst, mit diesem wirtschaftlichen Gut so umzugehen, wie du das möchtest. Mhm. Und das Problem ist ja eigentlich nur, und das hat eben Steam, und es gibt aber Möglichkeiten, ich kann mir schon vorstellen, technische Möglichkeiten, die sind nur zu faul, das zu machen, zu
die
sagen.
Die gibt's auf jeden Fall.
Du musst, in dem Moment, wo du das weiterverkauft hast, wird das Ding von deinem Account gelöscht und du kannst damit nichts mehr machen. Und das ist, glaube ich, technisch möglich.
Klar,
und das wollen sie bloß
bei,
nicht.
Bei Rockstar, bei GTA 4 oder so gibt es das so, dass du deinen CD-Key eingeben musst am Anfang.
Ja.
Und wenn du aber willst und das Spiel deinstallieren willst, kannst du diesen CD-Key wieder sozusagen entsperren. Dann kannst du den nochmal eingeben und dann kannst du ihn nicht mehr nutzen. Aber der Nächste, der den CD-Key benutzt, kann das auf seinem System wieder aktivieren.
Genau.
Das gibt es ja auch bei anderen Spielen. Das ist immer dieses sozusagen vom Account Bindung und Lösung.
Genau, und das muss eigentlich gemacht werden. Auch, weil der Erschöpfungsgrundsatz, sagen, und es steht auch alles im Urheberrecht auch drin, das ist kein Es darf zwar technische Möglichkeiten geben, die das Kopieren verhindern, aber es darf keine technischen Hindernisse geben, die einen Weitervertrieb unmöglich machen. Und das tut es ja. Eine Accountgebundenheit macht ja genau das. Und deswegen, und das wie gesagt, das kommt
aber
von
EuGH und das wird nur, interessant. Das betrifft ja nicht nur Steam, sondern das ist ja, wie gesagt, gang und gäbe bei Xbox, bei den ganzen Download-Spielen, die man sich darunter legt. Auch bei Nintendo, das ist ja noch krasser, das ist ja dann teilweise Hardware gebunden, ist ja noch nicht mal an deinen Account gebunden. Das ist ja eine noch perversere Sache.
Wenn die erstmal irgendwas gefunden haben, wo sie Geld rausziehen können,
und dann ist halt das Witzige, vorbei. Weil da merkt man ja, ich meine, wie wir ja auch schon so eigentlich das so als Gott gegeben hinnehmen, wir sagen, ist halt so. Obwohl es gar nicht so sein muss. Wie gesagt, wenn ich mir ein Spiel kaufe im Laden, dann habe ich das. Und was ist jetzt der große Unterschied, ob ich es jetzt digital habe oder nicht? Und nur die Gefahr, dass es leichter zu kopieren ist, rechtfertigt nicht, dass du in deinem Eigentum so sehr beschnitten wirst, dass du nicht damit umgehen kannst, wie du willst. Weil was ist denn das? Du hast hier so dieser Weg so, na, du kaufst halt den Service. Ja, wenn ich mir das Scheißding aber im Laden hole, dann kann ich es verkaufen. Dann kaufe ich genau dasselbe. Und das regt mich tierisch auf, diese Argumentation. Aber so sind sie halt bisher noch durchgekommen. Aber das wird bald zum Glück endlich sein Ende haben.
Ja, wobei natürlich die ganze Zukunft darauf baut, dass wir fast, also es gibt ja wirklich genug Theorien, die sagen, dass in 5 oder 6 Jahren irgendwie das nur noch digitale Distribution ist. Ja,
und deswegen ist es doch dann fast schon zwingend, dass man dann sagt, dann muss die Möglichkeit gegeben werden, dass ich damit handeln kann. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass nur weil ich es digital habe und dafür was bezahlt habe, weil mein Geld ist weg und ich möchte diesen Gegenwert haben und dieser Gegenwert soll sich insofern manifestiert haben, als dass ich ihn wieder auch liquide machen kann. Und das muss eben möglich sein, dass ich halt an Robert das weiterverkaufe.
Ja, aber das ist halt die Frage eben so, wie gesagt, ob man das nicht dann wie ein Service definiert. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt zahlst für Sky oder sowas, dann oder andere Dienste oder hier Spotify oder ähnliches, dann zahlst du auch 9,99 € oder so. Genau. Hast aber keinerlei Anspruch an die Sachen, die du in der Zeit erwirbst. Sondern,
genau.
Oder PlayStation Plus ist zum Beispiel.
Ja.
Das funktioniert nur, solange du zahlst. Wenn du nicht mehr zahlst, kannst du die Spiele nicht mehr runterladen und nicht mehr nutzen.
Genau, aber da hast du ja auch tatsächlich, aber verstehst du, in dem Moment, wo ich ein Spiel kaufe und solange es eben, ist natürlich die Frage, wenn man sagt, in dem Moment, wo es keine Festkörper mehr gibt, haben wir eine völlig andere, ein anderes Urheberrecht und können sagen, okay, dann kann ich das zu einem Service umformulieren. Aber das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Art Rechtsbeugung, dass wir einfach nur versuchen, wir nennen es einfach anders und deswegen können die uns mal am Arsch lecken, die Leute.
Ja, es kommt bei Spielen aber auch diesem Nutzungsverhalten eher entgegen, weil, seien wir mal ehrlich, die meisten Spiele spielst du halt nur eine bestimmte Zeit und danach verlieren sie völlig sozusagen ihre Existenzrest. Das ist zum Beispiel so, jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt so FIFA, ja, und du hast jetzt so immer, du hast total gerne immer FIFA 06 gespielt, ja, weil es irgendwie 6 Jahre alt ist. Dann A, könnte man sagen, okay, du kannst dieses Spiel sowieso nicht mehr in dem Umfang nutzen wie zum Verkauf, weil die Multiplayer-Server alle abgeschaltet worden sind von EA.
Ja.
Das heißt, wenn du gesagt hast, ich habe früher immer so gern FIFA 06 im Multiplayer online gespielt, kann ich jetzt aber nicht mehr machen. Dann bist du halt gefickt, in doppelter Hinsicht. A, es gibt keine Mitspieler mehr. B, EA hat die Server abgestellt. C, wird aber dir keiner Mitleidtränen vergießen, weil alle sagen, ja okay, ich spiele das sowieso. Wer spielt denn heute noch FIFA 06?
Es gibt natürlich ein Extrembeispiel, so, weil die halt
ja,
immer...
Nee, aber da ist ja schon was dran, was er sagt.
Die Richtung ist halt dieselbe. Wer spielt denn heute wirklich noch die Spiele aus den 90ern?
Aber außer das finde ich aber trotzdem... Ja, erstmal das.
So, und wir haben das Problem ja eben, wie gesagt, dass wir die nächste Konsolengeneration hier auf alle Fälle haben, die nicht mehr rückwärtskompatibel ist. Egal, was da, wenn die da mit Gaikai irgendein Streaming einbauen, das ist alles Bullshit. Wenn du im nächsten, wenn du 2015 noch ein PS3 spielen möchtest, dann musst du noch eine PS3 besitzen. Und damit wird das immer unwahrscheinlicher, dass man in den nächsten Jahren noch so eine Spiele spielt.
Aber das ist aber wirklich ein Problem, jetzt mal abgesehen von diesem Retro-Gaming, wo man ja auch mal gucken muss, wann fängt das an?
Ja.
So, ne? Fängt das jetzt bei der letzten Konsolengeneration zum Beispiel an oder so? Beim PC wird es ja noch mal schwieriger. Und dass du dann auch Sachen wie jetzt SimCity oder so, die einen ständigen Online-Zwang haben, dass du die nicht spielen kannst. Ich finde, das ist aber auch ein Problem, das mag jetzt vielleicht romantisiert und ein bisschen blöd klingen, aber es ist auch was für die Spielkultur. Wenn du die einfach nicht mehr konsumieren kannst, weißt du, Filme oder Musik kannst du irgendwie noch von vor 100 Jahren irgendwie rankriegen. So, es gibt noch alte Filme. Ja. Gut, manche sind verbrannt, so scheiße, Pech, ne? Irgendwie, und bei Musik wird das aber auch irgendwie aufbewahrt durch Notenfolgen oder weiß was ich. Aber bei Spielen so, wir haben ja da auch eine Kultur und vielleicht wird das auch irgendwann mal als Kunstwerk anerkannt oder so, aber es ist ja nur einfach auch mal noch ein sehr junges Ding, das jetzt irgendwie seit 30 Jahren oder so läuft, ne? Und wenn du diese Geschichte dann auch nicht mehr nachvollziehen kannst, so, also dieses Kulturgut nicht erhalten bleibt, weil es niemand mehr irgendwie zum Laufen bringen kann, also es wird nicht mehr konsumierbar, ist doch auch einfach ein totaler Verlust letztlich.
Ja, das wird aber gegengesteuert halt durch die Technik. Also ich meine, Emulation und ähnliches, glaube ich, ist da eher. Also ich meine, das
YouTube-Videos.
Oder YouTube-Videos, das ist ja zu jedem Let's Play, ja.
Aber darum muss sich ja erstmal einer kümmern, weißt du? Das fing ja jetzt auch erst seit kurzem an. Und wenn du jetzt schon, was weiß ich, in den nächsten 5 Jahren irgendwie keine Technik mehr hast, die ja heutige PlayStation 3-Spiele irgendwie zum Laufen bringt, weil es jetzt natürlich ein bisschen dramatisiert ist, aber wenn es eben so wäre, dann hast du irgendwie diese Kultur von heute irgendwie völlig verloren.
Ja. Also was halt wirklich völlig mal verloren geht, sind irgendwann Xbox Live Arcade-Titel oder solche Sachen.
Ja.
Weil die können nicht immer noch in 20 Jahren
ja, oder
für die Xbox 360.
Ich würde sagen eher noch PlayStation Network-Titel, weil die Xbox Arcade-Titel sind wenigstens noch so auf so einer Windows-basierten DirectX-Geschichte.
Okay,
und die PlayStation Network-Titel, also sowas wie die PlayStation exklusiv waren, gerade Flower und Journey, wirst du nie wieder woanders spielen können, wenn es keine Streaming-Lösung ist.
Oder WiiWare interessiert
ja. Oder eben auf den alten Systemen.
Oder auf den alten Systemen, genau.
Das ist ja noch erhalten. Du kannst ja nicht erwarten, dass jetzt jedes...
Jeder geht hier irgendwann mal. Jetzt verabschiedet sich ja Kappern kurz.
Jedes System irgendwie nochmal irgendwann emuliert wird oder so.
Kannst du mir dann auf dem Rückweg eine Cola mitbringen?
Es gibt ja auch heute noch sicherlich Möglichkeiten, irgendwie so einen uralten Mac oder C64 irgendwie zum Laufen zu bringen. Ja, mit das Emulation, ist irgendwelche, ja. Nee, aber weil es auch irgendwelche Technik-Nerds gibt, die das halt zusammenbauen noch oder noch haben einfach, ja. Oder noch so einen alten 386er PC irgendwie auf
der Gut, da ist auch noch der Faktor, es braucht gar keine Form von Online-Anbindung.
Ja, was, und das ist eben so der bei Punkt, den,
weißt du?
Ja. Wenn du solche das Maßnahmen ist, nicht hast, dann kannst du finde, das machen.
Wenn, ich muss mal sagen, wenn diese Diskussion geführt wird über die Spielkultur, dann ist es halt auch immer so, natürlich ist das Medium Film und ähnliches natürlich auch leichter, weil man das halt leichter kopieren kann, weil es halt sozusagen nur wie ein Bild oder sowas ist, was man einfach kopieren kann. Also es ist ja keine, du brauchst ja, ist ja nicht abhängig von dem Abspielmedium. Ob du nur den Film auf deinem Handy guckst, auf deinem VHS-Recorder oder sonst was, du kannst es auf 10.000 verschiedenen Sachen gucken.
Hier ist natürlich kopieren. Der Unterschied die Eingabemöglichkeiten. Ne?
Genau. Und
Wii-Spiele in 10 Jahren
ja,
oder so.
Wenn du keine Wii-Mode mehr hast. Das ärgert mich ja jetzt schon, ja, weil ich keinen Bock habe, an die Wii U noch die alte Peripherie anzuschließen. Also mich würde das ja viel glücklicher machen, wenn ich sowas wie Super Mario Galaxy 2 jetzt einfach mal mit meinem Wii U-Pad spielen könnte. Ja. Aber okay. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, nimmt sich die Videospielindustrie manchmal da vielleicht auch ein bisschen zu ernst? Ist es wirklich so wichtig, in 10, in 100 Jahren nach River Raid zu spielen oder diese anderen Atari VCS-Spiele oder ähnliches?
Nein, es geht gar nicht um das Zocken an sich, sondern ja, das ist immer sowieso grundsätzlich die Frage, ne? Das frage ich mich auch manchmal. Wie wichtig ist zum Beispiel Geschichtsforschung? Ist es interessant, irgendwie noch was zu wissen, was vor 200 Jahren passiert ist?
Ja, aus ist das so?
Lernt man. Ja, naja, aber denkt man sich, ja. Aber letztendlich passieren die Sachen ja trotzdem wieder. Aber ähnlich ist es ja auch mit Kultur, weißt du, dass man halt guckt, woher die Sachen kamen und.
Aber
und
reicht das nicht zum Beispiel von diesen Spielen einfach eben, wie Robert schon sagt, YouTube-Videos oder Videos oder Bilder zu haben, reicht das nicht? Muss man sie nochmal spielen?
Also gerade bei Spielen nicht, weil die Interaktivität ist ja auch noch, also das ist ja einfach ein wichtiger Teil bei Videospielen. Ja,
aber was sagt ihr das was sagt ihr das in 50 Jahren irgendwie, wie man Pac-Man gespielt hat?
Das kann ich dir noch nicht sagen. So, aber Pac-Man macht sicherlich in 50 Jahren auch noch genauso viel Spaß, weil
vor allem gibt es wieder ein Remake. Von
Das ist ja das verdammt geil ist, muss ich mal sagen.
Das Championship,
DX für
eine Mucke.
Obwohl das auch wieder so ein typischer Demo-Titel war, ne? Wie die Demo runtergeladen, die bekloppt gespielt, um unseren Highscore zu schlagen. Dann habe ich die Vollversion mir runtergeladen, und jetzt spiele ich nicht.
Was ich super geil fand, eigentlich so von der Idee her, war auch dieses Super Bomberman, was es jetzt gibt, so mit 1000 Mitspielern oder so. Das ist einfach so eine geile Idee, dass man auf so einer riesigen Karte ist.
Das
ist
ja geil. Ja, aber ich kann hier jetzt, da müsste man dann wirklich, wirklich länger mal drüber kontemplieren.
Ja.
Wie Alexander Kappan.
Kontemplieren?
Sag ich einfach, weil du so ein gehobener Typ bist. Was das denn wirklich für eine Bedeutung hätte so, oder warum das wichtig ist, ja, abseits der puren Nostalgie oder so. Aber ich glaube, dass das schon nicht ohne ist, weil Kultur wollen wir ja nun mal auch erhalten. So, es sagt ja auch einfach viel über unsere Rasse aus. Und das ist auch
die Frage ist halt,
Kulturelemente.
Die Frage ist halt,
sind wir jetzt hier im literarischen Zirkel mit
dabei? Ja, die Frage ist halt, ich bin ja jemand, der sich immer schwer damit tut, Spiele unbedingt als Kultur einzuordnen.
Das ist Kultur. Na, Kultur sowieso. Das lässt sich ja nicht abstreiten. Kunst ist noch eine Sache. Das
muss sehr differenzieren. Ja, aber dann ist Kultur alles. Und dann ist die Frage, es macht sich ja auch keiner Sorgen, ob er Brettspiele für ewig erhalten kann. Weißt du, wo ist denn da? Wo ist denn da die Archivierung und sowas? Macht sich denn einer wirklich noch Sorgen, ob ich das Risiko von 1972, das Mattel-Spiel oder Le Parker oder ähnliches, ob ich das noch in 100 Jahren spielen kann?
Ja, da ändert sich ja wahrscheinlich nicht so viel. Neue Auflagen sehen einfach nur anders aus, aber spielen sich genauso.
Ja, aber es gibt auch 1000 Spiele bestimmt. Ich war in Berlin, gab es früher da ja wirklich so Fachgeschäfte für diese ganzen Pen- und Paper-Spiele und es gab wirklich Tausende von Spielen, die total exotisch waren, aus Amerika oder sonst was, dann irgendwelche so Empire und Allies und davon 1000 Varianten, ja. Das gab da bestimmt total viele Brettspiele, von denen gab es eine Auflage von 500 Stück und nie wieder was.
Aber ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall eine Kultur haben, gerade jetzt was Bücher auch zum Beispiel angeht, haben wir ja auch, ich glaube, es gibt ja irgendeine zentrale Bibliothek auch hier in Deutschland, die jedes scheiß Buch, jeder, der ein Buch schreibt, schickt an die, hat eine Verpflichtung. Du sowas wie Shades of Grey oder was es da für eine Kacke gibt, das soll ja auch Kultur angeblich sein.
Alles
es
in Frankfurt.
Ist ja auch irgendwie Kultur. Es sagt ja auch viel über uns aus.
Dann ist ich aber meine, unser Podcast auch Kultur.
Ja? Ich finde es ja auch witzig, dass das ja genau. Auch seitdem es E-Books
nicht archivieren wollen,
seitdem es E-Books gibt, so eine Geschichte wie Shades of Grey einfach eine Renaissance haben, weil man halt die peinlichen Buchrücken nicht mehr sieht in der U-Bahn. Tatsächlich verkaufen die sich deswegen besser. Aber ich meine nur, ich glaube schon, dass es einfach, also ein Monopoly zum Beispiel, das sagt halt viel über uns aus. Und ich glaube, Computerspiele sagen auch viel über uns aus. Und ich finde es auch zu Recht, finde ich es auch gut, dass es zum Kulturgut erhoben wird, weil wir beschäftigen uns viel damit und wie viele Diskussionen entstehen deswegen wegen irgendwelcher Shooter-Games, wo irgendwelche Leute deswegen Amok laufen. Das sind zwar alles dramatische angeblich. Sachen.
Suchtphänomene auch.
Und das ist halt, das sagt so viel. Ich finde, das ist auch ein Kulturgut, weil es ist halt eben auch ein Ausdruck von Kunst. Und ich meine, da werden, ich zeig mir mal irgendwelche Sachen, die sich irgendwie 6 Millionen Mal verkaufen, so an sich. Ich meine, weißt du, was ich meine? Das ist so jeder Opferklaus spielt Assassin's Creed.
Ja.
Und welche Bücher verkaufen sich 6 Millionen Mal?
Du musst jetzt nur noch mal explizit sagen, alle sind scheiße, die Assassin's Creed spielen.
Mhm. Aber vielleicht können wir das dadurch ja auch wieder so ein bisschen in den aktuellen Bereich ziehen, indem wir jetzt sozusagen Assassin's Creed das so 4? Übergehen zu den News oder zu dem, was mit Top-Stories der letzten Wochen. Klar, natürlich
Assassin's Creed. Du meinst Creed. Den Dschungel-Mod von Assassin's Creed?
Ja, man kann sich so vieles drüber lustig machen. Also Assassin's Creed 4 Black Flag jetzt vorgestellt. Erst wieder so ein bisschen geleakt, wie immer vorher, 1-2 Tage und dann wieder offiziell.
Aber auch spielt, so völlig bescheuert dieses Mal. So erstmal Werbematerialien, ja, dann gibt es schon den Trailer vorher. Also es ist so völlig, was Ubisoft da gemacht hat.
Also es ist wirklich sehr... Es wirkt so ein bisschen wie... Moment, aber wo soll man erstmal anfangen? Warum heißt es Assassin's Creed 4? Denn nach der Logik her müsste es natürlich heißen Assassin's Creed 3 Black Flag.
Nein, erstmal müsste es Assassin's Creed Black Flag heißen, weil Revelations und Brotherhood hatten auch keine Zahl dahinter.
Okay, genau.
Also sie haben so eine völlig neue Namensgebung irgendwie.
Es ist halt genau so ein Spin-Off in dem Sinne wie Brotherhood und Revelations.
Obwohl, du spielst auch einen anderen Helden wieder, ne? Also daher.
Ja, aber gut, ich weiß, du spielst ja immer Ezio, aber trotzdem. Also, du spielst den Vater also den Großvater von Connor.
Das ist auch so zeitlich irgendwie komisch, ne? Dann auch schon wieder, dass du nochmal in der Zeit zurückgehst. Irgendwie.
Ja, nein, ja. Also im Grunde haben sie, ich meine, die Idee ist ja nur ganz simpel. Alle Leute haben gesagt bei Assassin's Creed 3, die Seelschlachten sind so geil. Da wollen wir mehr von haben. Und whoops, ihr bekommt mehr davon.
Ich finde das an sich nicht schlimm, weil Piratenspiele gibt es zu wenig.
Eben, und wenn, dann sind sie scheiße, so wie Risen 2. Ne? Aber,
oder Monkey Island.
Ja. Aber ich habe so, man hat den Eindruck, dass dass Ubisoft vielleicht langsam jetzt mit Assassin's Creed auch das Gefühl hat, so, der Zenit ist überstiegen und damit der Black Flag sich noch ganz gut verkauft, machen wir daraus einen richtigen vierten Teil.
Es gibt dem so eine Wichtigkeit irgendwie.
Genau, das wertet den Titel auf. Ja. Und B, wir können jetzt auch besser sagen, vielleicht so, das ist der letzte Teil. Weißt du, so, vielleicht.
Glaubst du aber selber nicht.
Naja, also ich habe schon, also das ist. Man hat schon den Eindruck, dass die jetzt Watch Dogs
als nächstes
Franchise aufbauen.
Ich glaube auch, Watch Dogs macht ja das Team, was vorher Assassin's Creed so erfunden hat.
Und ich meine, Ubisoft ist damit immer gut gefahren. In der vorigen Konsolengeneration war Prince of Persia der heiße Scheiß, gab es 3 Teile von. Dann ging das so mit Sands of Time und so langsam so den Bach runter. Dann haben sie Assassin's Creed als neues Franchise gestartet, was sich teilweise noch so ein bisschen an Prince of Persia Elementen orientiert hat. Dann war das jetzt der heiße Scheiß in dieser Konsolengeneration. Und mit Watch Dogs können sie eben das nächste Franchise aufbauen.
Ist ja auch wieder nicht wenig an Assassin's Creed erinnert.
Genau.
Genau. Ja, das habe ich auch dran gedacht. Das kenne ich
genauso
auch. Das wird auch ähnlich simpel. Ich glaube nicht, dass das irgendwie super komplex ist.
Was sie da gemacht haben, das ist...
Ein bisschen schade finde ich es eigentlich schon, weil sie das mit der Assassin's Creed-Serie dann auch ein bisschen selber verkackt haben, dadurch, dass sie so viele Teile gemacht haben, die sich so ähnlich sind. Weil die hat ja schon Potenzial über mehrere, also auch schon von dem ganzen Story-Aufhänger, über mehrere Jahrhunderte geführt zu werden. Ja. Und durch mehrere Zeitepochen, dann haben sie halt so lange mit dieser ganzen Ezio-Geschichte da verschwendet und jedes Jahr irgendwie ein neues Spiel rausgebracht, so, ja, anstatt sich ein bisschen Zeit zu lassen und echt krassere Sprünge zu machen, so wie jetzt eben auf den dritten Teil, so was ja der heiße Scheiß war, weil er eben auch jetzt endlich mal ein neues Szenario eingeführt hat, das ja auch sehr interessant ist, weil es unverbraucht ist. Und da fände ich es jetzt auch schade, so einfach nochmal jetzt irgendwie hier so einen vierten nachzuschieben. Naja, mal gucken. Irgendwie.
Es wirkt halt wie so ein Schnellschuss halt.
Ja. Aber das hast du bei Assassin's Creed 2 eigentlich Beispiel, auch wahrscheinlich gedacht.
Was sie jetzt, ob sie den Animus jetzt völlig weglassen, ob sie jetzt sagen, so jetzt, weil bei Desmonds Geschichte ist ja vorbei, das kann man ja nicht mehr machen. Also, oder ist es jetzt nur wieder so eine Aspergo-Simulation oder scheißen sie drauf und sagen, Assassin's Creed hat überhaupt nichts mehr mit diesem ganzen Simulationsaspekt?
Also, es wär einfach mal durchgezogen, ne? So, weil ich glaube, sie müssen langsam selber einsehen, dass die Animus-Geschichte das einfach scheiße ist. Dass das keinen auch mehr interessiert. Du siehst ja vorher auch in der Vorberichterstattung grundsätzlich nur diese ganzen Sachen aus der alten Zeit, auch ohne diesen ganzen Technik-Schnickschnack,
den
ich ja auch so doof finde eigentlich, weil mich das immer so ein bisschen aus der Atmosphäre holt. Das hast du ja da
meistens, das war ja damals, das ja gar nicht zu sehen. Kapi und Dani, ihr wart doch da irgendwie bei Jade Raymond und habt damals Assassin's Creed 1 gesehen und euch dann immer komisch gefragt, so, was immer diese komischen Fehler im
Bild
sollten oder so, wo sie alle so...
Es war ja ursprünglich eigentlich eine ganz nette Idee. So, dass
das Jade Raymond war einfach heiß.
Ja,
also jetzt mal ganz ehrlich, Jade Raymond ist so die Nora Turner. mein Gott, ja.
Die hat ja auch schon geschwängert. Also das ist ja...
ich war Jade, das nicht.
Jade,
nee, war ich wirklich nicht. aber ich habe noch ihr Autogramm.
Oh, nicht schlecht.
Auf dem Plakat.
Ich fand das witzig, weil das damals eben so, weißt du, so geheimnistuerisch so angedeutet worden ist.
Und dass er sie geschwängert hat?
Nein, das ist so, dass sich die Leute damals gefragt haben bei den ersten Präsentationen, was sollen denn immer diese modernen Einblendungen?
Ich finde es übrigens schön, wir haben jetzt endlich eine Überschrift für den Podcast gefunden.
Mhm. Die da heißt?
Nee, könnt ihr ja wohl denken, wenn wir über Jade Raymond und Schwänger und Kapi hat Jade Raymond geschwängert. Das wäre doch mal was.
Vielleicht fällt das noch was Besseres ein.
Das ist auch eine Überschrift, die wirklich alle Themen, die wir heute hatten, perfekt zusammenfasst.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, Animus.
Kapi verliert auch schnell so irgendwie, er wirkt jetzt schon so erschöpft und lustlos.
Also ich
wissen, wie er so bei längeren Gerichtsverhandlungen dann irgendwann
sagt, Todesstrafe, komm. Wie lange gibst du hier jetzt?
Also, typisch schuldig wie die Hölle, ja. Also,
der war's.
Das ist hier Mandant, Herr Kappan.
Ja,
egal, aber ich muss jetzt auch langsam mal
das
hier.
Das ist doch aber hier Parteienverrat. Ach komm.
Ich beruhe mich hier auf neuen Grundgesetzeintrag. Jeder ist so lange schuldig, bis seine Unschuld bewiesen ist.
Ja. Finde ich gut. Nee, ich Assassin's Creed, das ist einfach so ein Thema, wo ich einfach immer wieder denke, so, das geht mir so auf den Sack, weil es ist halt einfach so, es hat diese Spielmechanik war für mich so nervig, weil es halt so auf du musst nichts können, es sieht cool aus, Ding getrimmt war. Und das war's. Und ich würde mich nicht wundern, wenn hier Black Flag, um mal einen Witz schon vorher jetzt nochmal wieder zu benutzen, plötzlich einen dritten Arm hat, um drei Gegner auf einmal umzubringen, damit dann die ganzen Opferkläuse, die dann das Video sehen, ey geil, Triple Kill! Da so sitzen, so wie damals, als sie sich einen runtergeholt haben, als in Call of Duty dann dieser Dual Weapon Mode da wieder gleich angekündigt wurde, auch ey geil, zwei Waffen, wo ich denke, so Mann, Leute, das ist jetzt da ist ja auch kein überhaupt null Evolution hinter diesen Spielen. Und das finde ich halt so schade, aber beziehungsweise es ist halt immer so ein Offenbarungseid einfach für Spielmechanik, dass sich sowas verkauft, dass du die ganze Zeit so ein Mongo in so einer weißen Kapuze spielst und dann so dich freust, dass du dann irgendwelche Leute einfach aufschlitzt.
Das ist halt auch so ein bisschen doof, weil er sieht halt überhaupt nicht aus wie ein Pirat.
Das ist ja immer so hey, dieser lustige Kuttenmann. Also ich muss sagen, das Witzigste ist tatsächlich, als ich das mal mit einem Kumpel gespielt habe, der eigentlich keine Ahnung von Computerspielen hat, und der hat mal Assassin's Creed so gespielt, das fand ich dann witzig, weil wir liefen dann immer nur rum und haben irgendwelchen Frauen in den Magen getreten und die hin und her geschubst, und das war witzig. Der hat das so quasi, so scheiß drauf, weil deine Mission und dieser Ort.
Das
und
ist auch eben wieder die Interaktivität, ne,
was und das ist halt hatten, das
so
Schöne. Mit
sich selber so den Spaß machen.
Halt genau, irgendwie. Eigentlich ist es ein witziger Frauenverhau-Simulator. So, und wenn du das Spiel Frauenverhau-Simulator nennst, hast du zwar ein Problem mit Alice Schwarzer und am Weltfrauentag, macht man das erst recht nicht, aber das wäre mal witzig.
Man fragt sich aber auch immer so, warum denn die Entwickler oft so in ihren Franchises so festhängen, ne?
Weil das garantiert Geld
bringt. Ja, klar. Genau, und das regt mich halt so auf. Das ist halt so ein Schlag für jeden Käufer, für jeden Konsumenten in die Fresse. Mehr wollt ihr doch gar nicht, ihr Fressschweine. Mehr ist das doch nicht.
Naja, gut, ich finde, also ich muss schon sagen, dass, dass die Idee, dass man die Schiffkämpfe und sowas viel mehr in den Mittelpunkt holt und so, das ist schon, glaube ich, ganz sympathisch. Also ich glaube, das kann auch, erstmal wie gesagt, dieses Setting ist ziemlich unverbraucht, weil bis auf Sid Meier's Pirates und ähnliches, wenn das jetzt wirklich ein geiles Piratenspiel wird, was noch so ein bisschen Assassin's Creed Anleihen hat, weil natürlich latscht man wieder durch die drei Städte durch und
man klettert das auf Türme und
aber wenn der Rest viel stärker ist, so Schiff aufrüsten, Flotte aufrüsten, entern, sonst was, dann glaube ich, wird das schon.
Ja, aber dann sollte man mal Dingen spielen.
Da finde ich es dann aber ein bisschen schade, wenn es dann so wieder festhängt in diesem Franchise, in den Mechaniken, weil du könntest ja wahrscheinlich ein Piratenspiel ganz anders aufziehen. So, andererseits finde ich es halt auch immer ein bisschen, also das habe ich neulich mal festgestellt, weil das auch zu Tomb Raider so passt. Weil ja da auch viele gemeckert haben, ja, für Tomb Raider ballert die halt viel zu viel und das ist so voll ein echtes Spiel. Ich finde, das wirkt bei mir überhaupt gar nicht, wenn sich so ein Franchise so verändert, dass es irgendwie mit dem ursprünglichen Gameplay nichts zu tun hat. Also weil ich denke dann immer, wenn das Spiel geil ist, ist es geil. So, es interessiert mich eigentlich nicht, was vorher war. So, ich habe jetzt Spaß an dem Spiel und dann ist es cool. Und deswegen könnte man,
Also außerdem, wenn man mal geile Seeschlachten komplett spielen will, dann spielt man halt Napoleon von der Total War-Reihe. Also ich meine, das sind halt geile Seeschlachten.
Heute gibt es übrigens einen Trailer, Kapi, für Age of Empires HD.
Yeah.
Das ist eine leicht aufgehübschte Version von Age of Empires, dem ersten.
Fürs iPad oder was?
Age of Empires 2 HD. Nee. Soll für Steam kommen.
Also ich muss ja mal sagen, um mal noch ein neues Thema reinzubringen.
Ich finde das bloß so witzig, bei PC-Spielen von HD zu reden, weil das halt...
Ja, stimmt. So,
jedes
das ist immer.
PC-Spiel kannst du...
StarCraft 2.
Ja. Nächste Woche.
Heart of Swarm. Geht ab, Mann. Also ich freue mich richtig drauf und tatsächlich ist das mal eins der Spiele, das mal zeigt, und ich glaube auch, dass sie das hinkriegen, eine geile Story wieder zu erzählen. Ich finde, diese Trailer, die erzählen wieder, erzeugen wieder so eine geile Stimmung.
Das möchte ich mal eine Sache anmerken. Ja. Der StarCraft 2 Heart of the Swarm Trailer, der so oft ultra realistisch ist, der mir so zeigt, so wie irgendwie auf der Erde, soll das ja wohl sein, oder? Ja, also erdähnlicher Planet oder so, wie dann diese Mutalisken rumrennen und wie du all diese geilen StarCraft
Fliegen Einheiten, die nicht normalerweise?
Nee, dann meine ich die
Hydralisken? Zerglinge?
Die aussehen wie große, Mammuts.
Ultralisken.
Ultralisken, genau. Wie diese Ultralisken alles fertig machen und im Hintergrund siehst du dann auch noch so einen Kreuzer abstürzen.
Ja.
Aber du
ja.
siehst das plötzlich alles so im richtigen Größenverhältnis.
Ja.
Das sieht einfach so übertrieben geil aus.
Ja, genau.
Und dass ich immer mal denke, das ist immer dann so dieser starke Kontrast zu dem Spiel, wo das alles wieder
ja,
so
natürlich. Ein aber sind, finde, ja. da kann man doch mal, ist dann wieder die Kraft der Imagination. Ich meine, sie wollen uns das ja nicht komplett abnehmen. Ja. Aber ja. es ist dann halt einfach geil, wenn man das so sieht. Und ich will halt einfach wissen, wie Kerrigan dazu wird und so. Und das erzählt eine richtig gute Story. Und ich glaube, ja. das würden sie auch in der Singleplayer-Kampagne auch wieder sehr gut hinkriegen. Und das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich mich auf die Story freue, nicht weil ich ein StarCraft-Nerd bin, weil ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich der Multiplayer-Freak bin, der den Reaver-Drop in die Echo-Line immer macht.
sagt er jetzt immer wieder so, obwohl er genau weiß, dass er jeden im Raum hier total
nein,
fertig
macht. Nein,
das ist keine Leistung, glaube ich.
Das ist A, keine Leistung und B, würde ich das auch gar nicht so behaupten. Nee, das
ja,
ist
aber hallo.
Hab dann so eine gewisse Zurückhaltung, habe ich dann doch. Aber da freue ich mich so tatsächlich drauf. Und ich finde es schön, ehrlich gesagt, dass da nicht so ein Riesenbrimborium gemacht wird, sondern alles auch so ein bisschen unter dem Deckmantel. Das ist ja eigentlich nur ein Add-on. Aber ich glaube, da kommt halt einfach mal wieder ein vollwertiges Spiel auf uns zu. Und ich werde mir das in der Legendary Fistfuck Edition, wo Kerrigan mit Smöse drin liegt, noch holen. und da freue ich mich richtig drauf.
Die so hübsch ist, so als
Ach, Kreuzchen. Ach komm, so Zergschlag.
Der so besser Zähne als
von Mami, ne? Na, Johannes erinnert sich gerade.
Was? Oh, nee, ja.
Ich hatte nur Papierschwanz
im Mund. Ich bin nostalgisch geworden, ich habe gar nicht mehr zugehört.
Ich weiß nicht. da freue ich mich richtig drauf und ich hoffe auch, dass sich der Titel gut verkaufen wird und ich hoffe, dass Blizzard es zumindest hinkriegt, dass da die Server funktionieren und man das spielen kann.
Ja, darauf hoffen musst du nicht, wird so sein.
Also. Ja, ja, deswegen.
Also, weißt du, ich finde es halt bloß doof, dass die Kampagne anscheinend kürzer sein soll als die vom Hauptspiel. Also, wie man spricht, ja, beim Hauptspiel gab es ja insgesamt 30 Missionen so.
Ja,
mit den ganzen
aber nicht das, was versprochen Protos. Wurde.
Und bei Kerrigan soll irgendwie nur 20 oder 18 Missionen lang sein.
Ja. Vielleicht sind sie ja länger.
Mal gucken. Und ich finde halt auch ein bisschen. Also Blizzard, ich finde es ja immer toll, dass sie sich immer so viel Zeit lassen können. Aber Leute, ihr habt gesagt, ihr macht nach dem Release von StarCraft 2 alle 18 Monate ein Add-on, damit man dann in 3 Jahren, was ja schon ein langer Zeitraum ist, das Spiel komplett hat. Also auf Deutsch die Geschichte von dann den Zerg und den Proteus. Ja. Und was haben wir jetzt? Jetzt sind 3 Jahre vergangen und jetzt ist gerade mal das. Das heißt also nochmal 3 Jahre vielleicht warten, bis man den Abschluss bekommt.
Und dann kriegt man wieder StarCraft 3.
Nee, da bekommt man dann... Nö, wieso? Da bekommt man StarCraft 2... Die hat er schon einen Namen.
Fist of the Protoss. Ja.
Das ist Fall of oder irgendwas.
Irgendein Scheiß halt. Ich freue mich aber einfach drauf, weil... Aber auf der anderen Seite ärgert es mich dann aber auch wieder, wenn ich dann sehe, was die eigentlich für geile Sequenzen hinkriegen, aber wie wenig sie davon rausballern.
Das Geile ist ja, dass Blizzard irgendwie jetzt die Monate oder so wieder zu irgendeinem Event eingeladen hat, wo sie wieder irgendeinen neuen Titel vorstellen wollen. Und das ist immer so gruselig, weil man erwartet dann immer so, sagen sie etwa was zu Titan? Und du weißt ganz genau, nein, das wird entweder das Diablo 3 Add-on, was kommt, oder das wird das neue WoW Expansion Pack.
Oder rein. Wir zeigen nochmal eine spielbare Version von Diablo 3 für die PlayStation.
Das zeigen sie ja. Ja, das kann man
ja auch spielen. Das möchte ich sehen. Ja. So, fuck you, ganz ehrlich. Also ich meine, auf jeden Fall, gut, ich muss sagen, das ist aber auch wieder so Kindheitserinnerungen, die einen so prägen. Ich weiß noch, wie viel ich Spaß hatte, als ich Diablo 1 auf der PlayStation gespielt habe. Das hat richtig Spaß gemacht. Und
ich fand zum Beispiel diese Hack and Slays auf der PlayStation, Champions of Nerath und so, fand ich immer super. Ja. Deswegen, mir macht das.
Und vor allem wird es mal wieder richtig schönes Koop-Spiel auch.
Auf der vierten, auf der PS4.
Ja, meine Güte, wenn das Spiel jetzt auf der PlayStation 3 schlechter aussieht
als
auf der PlayStation
4. Möchte ich da übrigens nochmal jetzt einhaken, wenn wir PlayStation 4 jetzt nochmal sehen, im Hinblick auf das, was wir meinten, was die Spielentwicklung angeht, ist das natürlich schon eher wieder die Message und das ist eigentlich schade. Es geht eigentlich nur darum, dass die Spiele geiler aussehen. Und nicht irgendwie was Innovatives. Also das zeigt ja auch, dass wir, was das angeht.
Na gut, willst du eine Fernbedienung?
Also
nee, aber nein, es gibt ja auch Weiterentwicklung im klassischen Sinne. Das hatten wir ja nur auch schon mal das Thema.
Nee, also das ist wie beim Auto, finde ich. Ja, beim Auto hat man ein Lenkrad und das ist geil. Und da
es
hat
geht
man
doch gar nicht um die Eingabemöglichkeiten.
Naja, aber was willst du denn nochmal? Wo willst du denn sich
die sonst? Es geht doch um das Gameplay. Dass du das weiterentwickelst das mit Hilfe moderner Technik.
Ja, aber das ist ja die Sache der Software-Leute.
Ja. Ich finde, mein Punkt ging tatsächlich auch ein bisschen auch ins in die Eingabemethoden. Hm. würde ich schon sagen, hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet. Und ja, sei es mit irgendwelchen Brillen oder keine Kinect, Ahnung was, wo man ja einfach ganz anders, was machen kann. Dass man plötzlich wirklich mal seinen Raum oder wirklich so, wenn man seinen Körper irgendwie dann da einscannt und das einfach irgendwie mit seinen Unzulänglichkeiten, aber klingt selbst
immer alles mehr nach Kinect. Also dann ja, aber weiß ich ja schon, wer Kinect 2.0 dann alles
machen kann. Nein, sowas würde ich trotzdem
nicht. Da kannst du deinen Körper einscannen bis zum Umfallen.
Aber es geht ja, aber dass man da tatsächlich Sachen einfach mitmachen kann. Also es ist so, da hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Man hat so das Gefühl, es ist jetzt wieder erstmal so ans Ende gekommen und irgendwann wird es vielleicht was mit Brillen geben und irgendwann wird man Ganzkörperanzüge haben, wo man dann das auch noch empfindet, was da irgendwie passiert. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das wird noch in entfernter Zukunft liegen. Wirst du ja haben
mit Oculus Rift oder sowas. Das scheint ja wohl ganz heißer Scheiß zu sein. Das scheint ja die erste 3D-Brille zu sein, die halbwegs funktioniert, die man sich aufsetzt.
Deswegen, das wäre doch mal
was. Was diese Woche auch noch angekündigt worden ist jetzt, ich meine, das war schon klar, dass es eine Entwicklung ist, aber jetzt offiziell mit Bildern und ähnliches, Thief 4. Oder wie geil es nur noch heißt, Thief. Weil man ja, das nee, ist glaube ich kein Reboot, nee, man spielt ja wieder Geralt und irgendwie danach, irgendwie nach Thief 3. Ja,
die Screenshots hatten voll das Kantenflimmern. War voll schlimm.
Ich fand, das sah so, also ich weiß nicht, sorry, aber das sah so aus in Dishonored, interessiert ja mich nicht, ja, weil alles, was bei Dishonored cool ist, scheinen sie wieder da rauszunehmen und zu sagen, nee, das wird jetzt nur Stealth und sowas und
schön, was ich ja
bitte schön, nicht schlecht finde. Florian wieder seine Hater-First-Facts irgendwie vorgebracht hat, so, wo du die Langeweile wirklich aus seinem Gemüt tropfen siehst. Irgendwie.
Worauf ich mich aber noch freue, ist dieses Kickstarter, aber gut, das macht ja jeder Spaß jetzt gerade, aber dieser Dungeon Keeper Klon, also das kann man ja noch Klon nennen, weil es ist ja Dungeon Keeper.
Mal abwarten, ja genau.
Darauf freue ich mich richtig. Also weil Dungeon Keeper ist so, jedem, den ich mal so erzähle und sage so, boah, das jetzt einfach mal wieder zu spielen. Das Spiel sieht nie scheiße aus, habe ich das Gefühl. Das ist so, das ist diese Art der Grafik ist so völlig zeitlos, habe ich das Gefühl. Mhm. Und weil sie auch einfach so liebevoll ist.
Vom zweiten
ist.
Oder vom ersten?
Vom ersten. Mhm. Weil sie einfach so liebevoll und detailreich ist. Und wenn dann diese eisernen Jungfrauen da sich da irgendwie in ihren Dingern da sich da ergötzen, sage ich jetzt mal ganz wertneutral. Darauf freue ich mich mal richtig. Ich glaube, wie hieß das irgendwas mit Minions oder irgendwie sowas? Da freue ich mich drauf.
Trotzdem hast du es nicht mitgekickstartet.
Nee, brauche ich auch nicht, weil ich diesen Trend einfach hasse. Ja. Ich habe das Gefühl, das sind irgendwelche Tarnunternehmen von Activision und EA, die dann sagen, komm, die Spasten, die
Spenden wollten
und dann wird das hier schön runter und ihr habt da 500 Euro. Viel Spaß damit. Mhm.
Muss man ja auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man es nicht kickstartet, wenn man es dann nachher einfach kauft.
Eben. Genau, also weil das ist ja Sinn der Sache.
Ja.
Und ob ich jetzt noch einen goldenen Schlüsselanhänger von den Bastarden kriege, wo du sagst, danke für deine Mithilfe, ist mir egal.
Kickstarter ja auch nicht den Bäcker unten, dem genau. Gebe ich erstmal heute Abend 10 Cent, damit ich morgen dann das Brötchen bekomme. Ja,
für nur 5 Cent.
Also, ja.
Aber Thief 4 sehe ich schon, scheint ja hier auf viel Aufregung gestoßen zu sein bei euch, nämlich irgendwie auf gar nichts. Also
ich finde aber auch, dass es irgendwie, ich fand das eigentlich ganz spannend, dass das irgendwie noch in der Entwicklung ist, weil ich auch gerade wieder ein bisschen Bock auf Stealth habe und das ja auch scheinbar wieder ganz gut ankommt.
Genau, ich finde das ganz schön, dass es überhaupt den Echo auslöst. Das hat ja schon mal was zu bedeuten.
Und
es wirkt halt so, als würde es genau das sein, was sich alle wünschen, nämlich so gegen den Trend gebürstet, nicht auf mehr Action, sondern mehr auf Hardcore im Schatten verstecken.
Siehst du, und da sind wir bei meiner Anfangstheorie.
Mittelalter-Szenario und so. Ja. Und das ist, aber die Bilder sahen halt wirklich echt langweilig aus. Und was du dazu gehört hast, sah halt auch nicht aus, als wenn es jetzt irgendwie dem Stealth-Genre irgendwas beiträgt, was es vorher nicht gab. Ja. So, also da muss man wahrscheinlich jetzt abwarten, wie es da wirklich aussieht.
Hat damit wieder so das Potenzial für eine Überraschung. So, ja. Das ist ganz cool.
Also aber einfach mal, aber oder eben mal, und ich, sorry, wenn ich das jetzt mal so reinbringe, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Titel erinnern könnt, Scorpion oder so, oder wie der hieß, dieser furchtbare Shooter,
der deutsche
B-Shooter, genau. Ja. Aber ich habe diesen Titel einfach glatt durchgespielt und der spielte sich ganz seicht weg und ich habe, wenn ich mir das mal so vorstelle, so ein Stealth-Game, nee, ich habe den, glaube ich, eine 6 damals gegeben.
Zum Glück hast du nicht Tomb Raider getestet. Tomb Raider.
Ich glaube, dem hätte ich auch deine Wertung verpasst, weil ich das einfach mag, so dieses so, und ich kann mir vorstellen, bei so einem Titel, was soll ich denn als großartig machen? Es gibt so, wenn sie genau dieselben Elemente einmal mit irgendwelchen Pfeilarten, die man noch kaufen kann, so Efeu-Pfeil oder was weiß ich, was damit du dann leiser bist und sowas, mehr will ich doch nicht. Ich will die stealthen, ich will mich da so durchschlängen und dann habe ich vielleicht noch coole Sachen, wo ich dann einem was klauen kann und
ja, weißt du, zum Beispiel, also du einfach mehr Bewegungsmöglichkeiten, die du auch hast, ne? Eine Freiheit zum Vorgehen. Also man kann schon, man muss ja auch nicht immer irgendwie was großartig Neues erfinden. Zum Beispiel finde ich es auch immer noch bei Rennspielen, das habe ich auch schon öfter gesagt, so. Du kannst das Rennspielgenre kannst du nicht mehr großartig weiterentwickeln oder da irgendwas Neues erfinden. Aber
ich habe irgendwie immer noch nicht das perfekte Rennspiel bekommen. Ja. Das, was ich will, irgendwie so, ja, weißt du, geile Strecken, irgendwie geile Autos, spielt sich dann geil und hat fette Action irgendwie. Das immer ist irgendwas falsch. So, und immer stimmt irgendwas nicht. Ja, und jetzt bei einem Stealth-Spiel, also du kannst da schon nette Sachen machen irgendwie.
Ich hätte jetzt zum
so Beispiel von der KI und der Physik, da geht ja viel heutzutage, ja. So, man muss eben bloß ein bisschen Fantasie
worauf haben. Ich mich mal freuen würde oder was ich geil finde, wäre so eine Art XCOM mit Kommandos gemixt. Das wäre mal ein geiler Mix. Also einfach so, weil ich finde, es gibt so gewisse Elemente.
Ist doch beides dasselbe Genre eigentlich so.
Also nee, Kommandos ist ja.
Und Kommandos? Nee, Kommandos ist ja keine Rundentaktik.
Oder ja so. Da geht es ja nicht um Kämpfe.
Ja, ja. Weil tatsächlich eher so ein Stealth-Spiel, nur eben mit mehreren Figuren irgendwie aus einer Strategieansicht.
Genau, und einfach so dieses, weil ich finde, es sind so gewisse Elemente. Ich finde, wenn man die jetzt wieder sieht, dann hat man so dieses Aha-Element oder man findet es auch mal wieder geil, so Sichtkegel von Gegnern zu sehen, um sich da eben da raus zu. Also ich hatte das, als ich letztens mal wieder hier.
Mark of the Ninja?
Mark of the Ninja unter anderem, beziehungsweise auch Jagged Alliance, das, was letztes Jahr erschienen ist. Da hast du das auch noch so, dieses cool, ich bewege mich da jetzt rum und das kommt so, also, weißt du, das, wenn man das so mit XCOM so ein bisschen kombinieren könnte, dass man dann halt, wenn man sich außerhalb des Sichtkegels befindet, dann noch bessere Schüsse abliefern kann, also einfach so, wenn du da ein bisschen wieder das mehr mixt, weil Kommandos, also ich hätte einfach Bock auf ein Kommandos.
Wie geil war Kommandos, Junge?
Ja, also, das war also ich meine, aber gut, dann haben sie es dann halt wieder, was haben sie gemacht? Wir müssen es actionreicher machen, weil die ganzen Opferkläuse, gut, der Teil 2 hat es ein bisschen du mit Opferkläusen, übertrieben. Ne?
Das ist ein alle, schönes die Wort.
Klaus heißen,
also, weißt Podcast. Du, aber naja, wer heißt auch Klaus in unserem Alter? Also, ja. Aber Kommandos war mega.
Und deswegen, das sind halt so Titel, die werden irgendwann wiederkommen. Die Leute werden sich drauf freuen und stimmt. Ich glaube,
dass wenn nur eben so ein Titel kommt, so wie XCOM, weißt du? Einfach so ein Titel, der das gerade wieder irgendwie hochbringt und der dann geil ist.
Ich meine, alle Leute, die jetzt mal XCOM hören die ganze Zeit, es gibt wirklich eine sehr schöne Version, kostenlos, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, von dem ursprünglichen UFO Unknown,
ja, Enemy glaube ich. Unknown,
ja. Das gibt es kostenlos, tatsächlich zum Runterladen. Das könnt ihr echt mal spielen, wenn ihr euch an XCOM, wenn euch das zu langweilig ist oder zu einfach, dann könnt ihr echt die Hardcore-Variante mal kosten. Gibt es auch fürs Tablet sogar. Ist noch ein bisschen schwierig, weil es da zu klein ist, die Schrift, aber es funktioniert. Kann man sich echt mal gerne nochmal angucken, um mal wieder zu sehen, wie ist das, wenn ich mich mal mit einem Spiel beschäftige und wie geil es auch einfach ist, wenn ich mir eine Taktik austüfteln muss. Und deswegen wäre das ganz schön. Deswegen glaube ich, dass vielleicht so eine Spiele wie ein Kommandos oder sowas auch mal wieder eine Chance hätten und ich finde auch auf jeden Fall verdient haben. Ja. Egal, aber du wolltest was vortragen,
Herr Vogt. Ich wollte vor allem vortragen, dass egal wie cool es ist und wir würden, glaube ich, gerne noch 2 Stunden weiterreden, wir aber zeitlich hier Grenzen haben und auch diesen Raum wieder aufgeben müssen. Deshalb müssen wir langsam den Podcast nach Hause bringen und über die Ziellinie führen. Nächste Woche, wie gesagt, für die, die das wissen wollen, was erscheint denn da so? Gibt es vor allem 3 neue Titel, die kommen. Einmal Sniper Ghost Warrior 2. Da bin ich gespannt auf, das wird Jan testen und da werden wir auch ein Vorspiel zu machen, denn zumindest der Daniel war damals ein großer Fan von dem ersten Sniper Ghost Warrior, was er irgendwie hingegen allen technischen Problemen dann noch ganz gut fand. Warum, weiß ich nicht. Dann gibt es nächste Woche natürlich StarCraft 2 Heart of the Swarm. Yeah. Da werden wir bestimmt was von Kappi und Robert zu sehen als Video. Und dann gibt es nächste Woche noch eben für die PlayStation 3 exklusiv natürlich God of War Ascension. Und da gibt es das Vorspiel schon auf der Seite. Da zeigen wir eigentlich so, glaube ich, das 7. Kapitel komplett, wo Flo und ich auf so einer Schlange rumreiten. Auf einer Riesenschlange. Oh, ja.
Das kennst du ja, ne? Ja,
meine Freundin rannte um auf
einer Riesenschlange. Ja, genau. Deine ausgestopfte Leichenpuppe.
Unterschiede. Genau, das ist das Programm
für nächste Woche. Oh mein Gott, sie weint Milch.
Und ich glaube, für diese Woche war es das und ich hoffe, dass Mensch, wir hat wieder sehr viel Spaß gemacht und man merkt, wir sollten diese Kombination wiederholen.
Definitiv.
Also,
das klingt irgendwie, das ne, hat so einen bitteren Nachton irgendwie.
Es hat so einen bitteren Nachton, weil ich schon genau weiß, dass nächste Woche wieder mit den anderen liest.
Aua. Gab es eigentlich gar kein User-Feedback?
Deswegen ist Olaf E-Mails. Einfach weggegangen.
Olaf,
immer so unnett bist.
Ja, wie wär's, wenn wir so eine User, einfach mal, um mal ein bisschen Zwietracht zu säen in der Redaktion, einfach so.
Ja, wer ist der Beste?
Genau, beziehungsweise ihr könnt immer so anklicken, wer das nächste Mal im Podcast sein soll.
Ja.
Und dann, ich glaube, dann hätten
wir weißt du, 99% Daniel muss wieder da sein. Ja. So der Rest, ja, die anderen vielleicht auch.
Genau.
Daniel und Alex.
Ich glaube, das wäre nicht gut für uns, für unser Ego.
Aber er könnte mal trotzdem ausprobieren. Wäre auf jeden Fall witzig.
Ehrlich
zu sich selbst sein.
Ne? Wir können den Kickstarter starten.
Genau. Ja. Also ihr könnt, also ab 100 Euro könnt ihr anfangen.
Kann
weniger nehmen wir nicht. Nee, also damit Daniel wieder zurückkommt, muss das Ziel, glaube ich, schon sechsstellig sein.
Wir müssen mit dem Kickstarter-Geld Golem kaufen können.
Ja, genau.
Und dann...
Oder erstmal Computec. Also warum ja. immer gleich so bescheiden?
Finde ich gut. So, jetzt brauchen wir noch ein schönes Outro.
Ja, genau. Sing noch mal was Schönes.
Fucking.
Jedenfalls, Christian Bale gibt es ja nicht mehr im Outro.
Ja, das müssen wir jetzt. Hat er ja dann angerufen, ja?
Ja, ja, hat sich beschwert.
Ich kann aber nur noch mal Werbung machen dafür.
Jura zu
studieren. Guckt euch Ziegen, die wie Menschen schreien, Videos an. Ich habe mir das angeguckt das und ich sterbe ich so jedes Mal. Unwitzig. Es ist so unfair. Hast du es dir schon mal angeguckt?
Das hast du mir doch schon mal gezeigt, glaube ich, irgendwie.
Ja, ich habe es dir nicht gezeigt. Ich habe es wahrscheinlich mal gepostet. Ich finde, es ist einfach unfassbar witzig. Ich habe aber auch einen kranken Humor. Von daher, guckt euch mal Ziegen, die wie Menschen schreien, Videos an. Das ist witzig.
Und ich verwechsel mit dem Film Männer, die auf Ziegen starren.
Ja, genau. Oh. Das ist diese witzige.
Und nicht verwechseln mit Männern, die auf Ziegen spritzen.
Das ist nochmal was. Das Lieblingsporno.
Ja, ja, hallo, wer lässt denn hier ausgestopfte Leichenpuppen auf seinem Schoß tanzen?
Du offensichtlich. Ja, genau, geiler Konter.
Um das Niveau wieder zu heben, verabschieden wir uns an der Stelle.
Genau, tschüss, schönes Wochenende.
Das will ich dir wünschen. Das
ist Alex.
Alle.
Ciao. Das ist so retro, dieses
Video. Ja, aber Alex und Alex. Hey, komm, wie geil war das denn? Alex und Alex.
Ja, genau, die alten Zeiten.
Alex und Alex und die zwei Menschen hier.
Dann musste er kappern ja unbedingt Karriere machen. Ah, wie schön.
Noch hat er nur ein Studium gemacht. Man weiter als ich, aber.
Live von den Frontlinien.
Warum sehen die aus wie Menschen, quatschen aber wie Idioten? Machst du das mit dem Gyros-Sensor? Oder
das mache ich mit dem Gyros-Sensor. Das mache ich mit dem Döner-Stick.
Also, das ist Alexander von Picross 3D. Das ist ja ganz witzig, machen wir aus 3DS. Mann, wäre das toll, wenn das alles in 3D wäre. Mein Name ist Johannes Kuhn und ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders.
Täglich zweimal auf Error Games gehen, mindestens, also eigentlich stündlich, nicht zu verpassen. Wow. Bam, bam, bam. Wow. Bam, bam, bam. Wie geil ist das denn? Yeah. Ja, aber schon da. Ja, aber schon da. Ja, aber schon da.